Ja, dann kommen wir zum nächsten Vortrag. Herzlich willkommen, Roger. Mit dem Titel Unsere Botschaft in IT, Gauss, Arecibo, Pioneer Voyager, wo es um die Kommunikation mit Außerirdischen geht und der berühmten Arecibo-Botschaft und ganz viele neue Erkenntnisse, die uns mitzuteilen und zu zeigen hast. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich, nach 2 Jahren endlich mal hier live wieder was präsentieren zu können. Und ich kann jedem versprechen, es lohnt sich bis zur letzten Folie durchzuhalten, denn da kommt ein Video, wo die auf der Voyager-Schallplatte festgehaltenen 115 Bilder alle live dekodiert werden aus dem Audio-File. Fangen wir an damit. ET, also extraterrestrische. Die Frage ist erstmal, wann hat es überhaupt begonnen, dass man über Außerirdische nachzudenken begonnen hat? Und das fing eigentlich an mit Kopernikus, denn der hat der katholischen Kirche ein schönes Ei ins Nest gelegt, weil was einem normalerweise gar nicht so bewusst ist, ist dadurch, dass er die Sonne in den Mittelpunkt des Universums gestellt hat und die Planeten einschließlich der Erde dann drum gekreist haben. Das hat bei halbwegs intelligenten Zeitgenossen folgende Überlegung in Gang gesetzt: Wenn die Erde sich ja um die Sonne dreht, dann müssten eigentlich die Sterne im Laufe eines Jahres sich so ein bisschen hin und her verschieben. Diesen Effekt, der sich Parallaxe nennt, den kennt ja, lernt ja jeder als kleines Kind kennen, wenn man halt mit dem linken Auge mal halt so hin und her blinkt und der Finger springt ja dann zwischen dem Hintergrund. Und da man aber im Mittelalter diese Parallaxe nicht festgestellt hat, weil die Messgenauigkeit da noch zu klein war, konnte man aber zumindest sagen, eine Untergrenze festlegen, wie weit denn die Sterne mindestens entfernt sein müssten. Und diese Untergrenze war bei mehrtausendfachen der Sonnenentfernung und jetzt setzte folgende Überlegung ein. Wenn die Sterne mindestens 3.000 bis 10.000 Mal so weit entfernt sind wie die Erde von der Sonne, dann müssten sie eigentlich, obwohl sie nachts so schwach leuchten, in Wirklichkeit, wenn sie nur so weit entfernt wären wie unsere Sonne, auch so hell leuchten wie die Sonne. Das heißt, die Sterne konnten dann nicht mehr wie bis zu Kopernikus gedacht, irgendwelche Fackeln sein, die an der äußersten Fixsternsphäre aufgehängt waren, sondern die Sterne mussten in Wirklichkeit Sonnen sein wie unsere eigene. Und der nächste Gedankenschritt ist, wenn also die Sterne in Wirklichkeit Sonnen wie unsere sind, dann ist es ja ganz klar, dann müssten die eigentlich auch Planeten haben und dann müssten die, oder dann spricht nichts dagegen, warum die nicht auch bewohnt sein sollten. Und das hat der katholischen Kirche gar nicht gefallen, denn das würde die komplette Schöpfungsgeschichte und die ganze Doktrin vollständig in Frage stellen. Und erst als sich das rumgesprochen hat und dann so jemand wie Giordano Bruno kam, der gesagt hat, oder der diese These der sogenannten Pluralität der Welten aufgestellt hat, dass es also nicht nur eine Welt im Sinne der Erde gibt, sondern viele, dann könnten die auch bewohnt sein und dann hat die Schöpfung vielleicht nicht nur auf der Erde Menschen hervorgebracht, sondern auch auf anderen Planetensystemen andere intelligente Wesen. Giordano Bruno ist dafür halt auf dem Campo di Fiori, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden und die Geschichte mit Galilei ist ja dann auch bekannt, dass er dann im zweiten Prozess zu lebenslangem Hausarrest verurteilt wurde. Aber wie das in diesem Film Inception ist, eine Idee, die einmal sich festgesetzt hat, die kriegt man nicht wieder raus aus der Menschheit. Und ab da gab es dann auch, wenn man so will, Science-Fiction-Romane. Und einer der ersten ist sogar von Johannes Kepler geschrieben worden, nennt sich Somnium, also der Traum. Und er beschreibt dort eine Reise zum Mond. Und letztendlich wurde dann mit der Verbesserung auch der Teleskope, dass man gesehen hat, aha, unsere Planeten sind also nicht irgendwelche Punkte, sondern bei entsprechender Vergrößerung sieht man zum Beispiel auf dem Mars, dass da auch Polkappen sind, die im Mars-Sommer abschmelzen. Später wurden ja auch dann so optische Illusionen wie diese Marskanäle gefunden, die auch mal da sind und mal verschwinden und sich verändern. Also setzte sich langsam fest die Idee, dass nicht nur die Erde, sondern zumindest auch mal unsere eigenen Planeten, insbesondere Venus und Mars, ja möglicherweise bewohnt sein könnten. Hier ist eine unvollständige Liste so mit dem, was wir bisher aktiv so losgeschickt haben an Botschaften und die vier umkreisten. Da werden wir uns ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, insbesondere natürlich auch mit den untersten drei. Die erste Idee, wie man jetzt vielleicht mal Kommunikation aufnehmen könnte mit potenziellen Bewohnern von Mond, Mars oder Venus, die kommt von unserem Universalgelehrten Karl Friedrich Gauß. Der hat nämlich mal in einem Gespräch mit einem befreundeten Wissenschaftler die Idee geäußert, man könnte doch im Original heißt es wohl, in der sibirischen Steppe mal den Satz des Pythagoras irgendwie in den Boden hauen. Und zwar, indem man einfach so ein rechtwinkliges Dreieck und an die Seiten dann die Quadrate malt. Und das wäre ja zumindest für Mondbewohner, also für Seleniten, ein eindeutiges Zeichen, dass auf der Erde intelligente Menschen leben, weil sowas kann ja nicht natürlichen Ursprungs sein. Und wer den Satz des Pythagoras in geometrischer Form da irgendwie in den Boden, als Bodenmarkierung erstellt, der muss ja irgendwie intelligent sein. Es gibt da auch noch andere Varianten. Also ich habe das zuerst so kennengelernt, dass Weizenfelder so halt angebaut werden sollten oder halt Getreidefelder, dass sich aus der Form der Felder halt dann der Satz des Pythagoras ergibt. Aber das Original, was ich gefunden habe, da geht es wohl um quasi in den Boden gescharrte Linien in der sibirischen Steppe. Okay, dann Sprung ungefähr 250 Jahre weiter. Wir haben ja auch unfreiwillig schon seit mittlerweile knapp 100 Jahren Radiosignale ins Weltall rausgeblasen. Und kennt hier jemand den Film Contact nicht? Okay, ich zeige trotzdem die entscheidende Sequenz aus dem Film. Dieser Film beruht auf einem Roman von Carl Sagan, den er ein Jahr vorher geschrieben hat. Und Carl Sagan wird uns während des gesamten Vortrags durchgängig begleiten.
Im Wesentlichen, ja. Sie haben die nationale Sicherheit gefährdet, indem Sie diese Neuigkeit in die ganze Welt geschickt haben.
Das war doch kein vertraulicher Anruf. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass eine Zivilisation, die so eine Botschaft schickt, sich nur an Amerikaner...
Es wäre nur angebracht gewesen, uns zu informieren. Die Botschaft ist möglicherweise extrem sicher.
Zur Geheimsache?
Mike, aufgrund der Erdrotation können wir Vega nur einige Stunden pro Tag sehen. Die einzige Chance auf lückenlose Überwachung des Signals liegt in der Zusammenarbeit mit anderen Stationen. Und wir verdanken es nur Dr. Arrows schneller Reaktion, dass wir nicht entscheiden, das verpasst.
Okay, bitte, die hatten die Primzahlen. Aber ich bin froh, dass Sie recht haben. Die allerwichtigste Übertragung.
Die wir ohne Hilfe des Networks weder empfangen noch dechiffrieren.
Verstehen Sie doch, das ist meine Aufgabe. Sie haben den Schutz.
Was? Hört euch das an.
Ich höre es.
Sie hören was?
Eine Oberwelle.
Bingo. Ich lasse mir Ihren Ratsan anfragen, ob Sie auf 8,9247 GHz gehen können. Wir warten noch einige Überraschungen.
Okay, Fisch, gehen wir aufs untere Seitenband.
Da bin ich. Was passiert denn jetzt?
Wow.
Sehen
wir,
was da
ist. Ja, ein zweites Signal mit der doppelten Frequenz. Das könnte... Ich brauche einen Fernsehmonitor. Gut, ihr habt die Aufzeichnung durch den Image-Prozessor.
Willst du die neuen Daten?
Ja, die neue Frequenz, die du gerade aufgezeichnet
hast. Alles klar. David, erklären Sie mir das bitte mal.
Unter den Primzahlen liegt noch ein Signal. Sieht aus wie eine Fernsehübertragung.
Wir haben's. Kannst du die Jalousie mal runterlassen? Das ist zu eng.
So, wir hängen dran.
Das ist auf jeden Fall ein Bild, völlig klar. Versuchen wir, das zu stabilisieren. Was hältst du davon, Fisch?
Das sieht aus wie zwei aufeinanderliegende Frames. Frame Nummer 1.
Es ist nur Rauschen.
Ich probiere die Nummer 2.
Ich habe hier eine Offset-Trägerfrequenz. Scheint ein Audiosignal.
Gib's uns rein.
Oh Mann. Zoomen Sie den Ausschnitt ran.
Ich zoome.
Kriegst du es noch ein bisschen sauberer, Fisch?
Ich versuch's.
Was ist das?
Geh wieder ein bisschen zurück. Schlagbild?
Invertieren Sie das mal.
Nimm das Zoom noch weiter zurück. Jetzt um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drin.
Okay. Was ist los?
Ich schwöre dir, das glaubst du nicht.
Das ist offenbar die Aufzeichnung der Eröffnungsrede für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Gib mir das weiße Pass.
Das Ganze entspringt nicht einer Fantasterei, sondern tatsächlich wurden 36 zum ersten Mal mit immerhin einer ganz erklecklichen Leistung von 5 Kilowatt die ersten Fernsehsignale per Funk übertragen. Und diese Idee, dass nämlich wir durch unsere Fernsehsignale unfreiwillig den Außerirdischen unsere Existenz bekannt geben, die war über Jahrzehnte lang im Prinzip das Favorisierte unter den Wissenschaftlern, wie die Außerirdischen auf uns aufmerksam werden könnten. Denn zur Hochzeit des analogen Fernsehens waren die stärksten Sender ungefähr, hatten 1 Megawatt und haben auf den höchsten Frequenzen, die zum Schluss benutzt wurden, also zwischen 400 und 800 Megahertz, das sind Frequenzen, die sich im Weltraum sehr gut durchsetzen, weil das galaktische Rauschen da schon relativ klein ist und man tatsächlich relativ weit im Weltraum kommt. Nur, und der Gag an der Geschichte ist, das spielt ja im Jahr 1985, also rund 50 Jahre danach, die Entfernung zu Vega ist 25 Lichtjahre, das heißt, es ist genau die Zeit, die die Radiosignale einmal zu Vega und dann von den Außerirdischen zu uns zurückgesandt brauchen. Also war eine ganz clevere Idee von Carl Sagan. Und das Ganze hat sich aber, was keiner ahnen konnte, heutzutage erledigt, denn alle analogen Fernsehsender und Radiosender sind abgeschaltet. Und das heißt, es ist eine relativ kurze Zeitspanne von maximal 50 Jahren, die wir quasi unsere Existenz per Radio an die potenziellen Außerirdischen bekannt gegeben haben. Und das ist natürlich im galaktischen Zeitraum, sind 50 Jahre wie eine Nanosekunde. Und das, was wir jetzt noch haben, nämlich die Fernsehsatelliten, die halt Digitalfunk auf die Erde strahlen, das ist nicht mehr nachweisbar. Denn dort sind die Signale derartig kodiert, dass ein Außerirdischer, selbst wenn er genau die Frequenz weiß, nur noch Rauschen hören wird. Das kennen vielleicht die Älteren, die noch die Frühzeit von Akustikmodems oder Analogmodems. Da war immer am Anfang war erst so ein Sinuston, dann kamen noch ein paar Sinustöne und dann, wo die eigentliche Übertragung anfing, das hörte sich schon fast an wie Rauschen. Das liegt eben daran, je effizienter ich Digitaldaten in einer bestimmten Bandbreite verteile, umso mehr ähnelt das Signal Rauschen. Das ist also der erste Grund. Die Sendeleistung von den Fernsehsatelliten sind viel kleiner als das 1 Megawatt, was wir mal im analogen terrestrischen Fernsehbereich hatten. Die Abstrahlung der Satelliten ist so auf die Erde konzentriert, dass praktisch nichts links und rechts daran vorbeigeht. Und das Signal ist so effizient kodiert, dass es sich für Außerirdische nicht von Rauschen unterscheiden lassen wird. Also, man braucht relativ wenig Angst zu haben, dass dann die bösen Aliens das mal abgehört haben und gemerkt haben, ah, da auf der Erde, da gibt's irgendwelche Leute, die Fernsehen senden. Das können wir ja, da können wir mal hinfliegen und die erobern. Das ist also allein aus dem Grund jetzt schon, das Thema hat sich im Prinzip erledigt. Aber war, wie gesagt, ich habe ein Buch, das nennt sich Sind wir allein im Universum, was versucht zu berechnen, mit welchen Möglichkeiten man eben kommunizieren könnte und mit welchen Möglichkeiten wir die Außerirdischen entdecken könnten. Da wurde natürlich auch gedacht, ja, wenn wir Fernsehen haben, also analoges Fernsehen, was eine starke Trägerwelle hat, also wie eine ganz schmale Spektrallinie, die sehr weit im Weltraum, über sehr weite Distanzen noch mit großen Radioschüsseln nachweisbar ist, dann können wir ja auch mal hören, ob die potenziellen Außerirdischen nicht auch analoges Fernsehen haben. Aber die werden auch nicht doof sein und auch nach einer Zeit darauf kommen, ja, es ist viel effizienter, das Ganze digital stark komprimiert zu senden. Das heißt, weder werden die oder die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es sie geben würde, sie unsere 50 Jahre Zeitspanne des analogen Fernsehens nachweisen können, noch umgedreht, dass wir mal deren Fernsehsignale nachweisen können, die ist praktisch null. Okay, nochmal ein Stück zurück in der Zeit. Und zwar das ganze Thema, was jetzt nicht das Aussenden, sondern die Suche nach außerterrestrischen betrifft, nennt sich ja SETI, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Und bei der ersten Konferenz zu diesem Thema, die hat 1961 stattgefunden, da waren auch schon die beiden Hauptpersonen, die praktisch alles, was jetzt noch kommt in dem Vortrag, kreiert haben, nämlich Frank Drake und Carl Sagan, die halt lebenslang befreundet waren in dem Thema. Es gab da die berühmte Drake-Gleichung zur Abschätzung der Anzahl von Zivilisationen in unserer Milchstraße, die heute auch völlig überholt ist, weil da Faktoren drin sind, die unberechenbar sind, also für die man keine Abschätzung vornehmen kann. Aber dieses Zweierteam aus Frank Drake und Carl Sagan hat sich eben dann auch, immer wenn sich die Gelegenheit ergab, aufgemacht und Botschaften kreiert. Und eine der berühmtesten ist die Arecibo-Botschaft. Hier ein Bild von dem damals eben noch existierenden 300 Meter Radioteleskop in Arecibo, was ja vor ungefähr 2 Jahren dann zusammengekracht ist und wohl auch nicht wieder aufgebaut wird. Diese Botschaft wurde anlässlich der Einweihung eines starken Senders im Arecibo-Teleskop losgesandt, denn das Arecibo-Teleskop war auch lange Zeit unser leistungsfähigster Sender, um in unserem Planetensystem zum Beispiel über die Reflexion von Kleinplaneten sogar die Bilder von Asteroiden zu erstellen, wofür man eben einen sehr starken Sender braucht und aus dem reflektierten Signal von Planeten oder Kleinplaneten kann man dann mit sehr viel Mathematik und einigen Tricks sogar die Form von Kleinplaneten rekonstruieren. Diese Botschaft bestand aus 1679 Bit. Das ist das Produkt von 2 Primzahlen. Das hat man natürlich ganz bewusst so gewählt, weil wenn eine Zivilisation diese Botschaft aufhängt, wird sie natürlich sofort merken, aha, diese Zahl 1679 besteht aus 2 Primzahlen. Das macht ja dann vielleicht Sinn, mal diese einzelnen Bits zu einem Bild, also in XY anzuordnen, zu gucken, ob sich da irgendwelche Strukturen in einem potenziellen Bildraster ergeben. Die wurde abgestrahlt auf 2,388 GHz, entsprechend 12,6 cm Wellenlänge. Die Sendeleistung damals war 450 Kilowatt, also das ist schon ordentlich. Und das wurde mit 10 Bit pro Sekunde gesendet, also ein Bit hatte 100 Millisekunden Dauer. Und zwar in FSK, also Frequency Shift Keying, das heißt man hat nicht den Sender für die Bits ein- und ausgeschaltet, sondern man hat zwischen zwei ganz nah beieinander liegenden Frequenzen hin und her geschaltet. Mit dem 300 Meter Radioteleskop abgesandt. Die Antennenkeule, das heißt, wie schmal das Signal im Raum war, waren zwei Bogenminuten, das ist also ein 1/60 eines Grades. Das heißt, das Signal war auch extrem stark gebündelt, was natürlich die Reichweite extrem erhöht. Man muss dann nur halt auch irgendein Ziel sich aussuchen, wo das denn hingehen sollte. Und zwar in Richtung des Kugelsternhaufens M13. Unseren Kugelsternhaufen, das sind so ganz dichte Sternansammlungen, die um unsere Milchstraße in einem Halo gruppiert sind. Da gibt es ungefähr 100 Stück von. Das sind, die sind allerdings relativ weit weg. Dieser hier, dieser M13, ist 20.000 Lichtjahre weg, hat ca. 500.000 Sterne. Und der hat aber zwei Nachteile. Diese Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten Gebilden im Universum. Die sind also kurz nach dem Urknall schon entstanden und haben deswegen die älteste Sterngeneration. Und diese ältesten Sterne haben garantiert keine Planeten, denn die hatten nur Wasserstoff und Helium und es gab noch gar keinen Staub, also gar keine schweren Elemente, aus denen sich Planeten um diese erste Sterngeneration bilden könnten. Und der zweite Grund, warum es dort garantiert keine Außerirdischen gibt, ist, die Sterne sind dort derartig dicht beieinander, dass die ständig relativ nah aneinander vorbeifliegen und die stören damit, über ihre Gravitationskraft stören sich so gegenseitig, dass selbst wenn es dort Planeten geben würde, würden die alle rauskatapultiert werden aus ihrem jeweiligen Sonnensystem. Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind die eigentlich blöd? Man weiß doch vorher, dass dieses Ziel M13 völlig ungeeignet ist, weil es da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten gar kein Leben geben kann, weil es noch nicht mal Planeten dort gibt. Und auch, warum hat jedes Bit nur 0,1 Sekunden gedauert? Weil natürlich, je länger ich so ein Bit strecke, umso besser hebt es sich vom Rauschen ab. Und 0,1 Sekunden ist halt doch schon wenig. Das hatte aber praktische Gründe, denn das war relativ kurzfristig überlegt worden. Und zwar gab es eine Eröffnungsfeier zur Einweihung dieses sogenannten Planetenradars, also der großen Sendeanlage. Und das Signal sollte halt während dieser Feier, wo auch die ganzen Honorationen geladen waren, sollte das halt live abgestrahlt werden. Das heißt, da konnte man nicht 3 Stunden lang senden, sondern es sollte nur maximal ein paar Minuten sein. Und man musste sich, dieses Arecibo-Radioteleskop hatte eine feste Schüssel und kann nur durch seinen Sekundärspiegel einen ganz schmalen Bereich senkrecht über einem erreichen. Und man war halt darauf angewiesen, dass genau zu diesem Zeitpunkt man irgendein Objekt raussuchte, was überhaupt als Ziel irgendwie zumindest symbolisch in Frage kam. Also letztendlich war vom wissenschaftlichen Standpunkt diese Aussendung kompletter Blödsinn. Sie war gebunden halt an die Gegebenheiten, dass es während der Eröffnungsfeier in einem kurzen Zeitraum live gesendet werden sollte. Ich habe mal spaßeshalber ausgerechnet, wie viel denn bei M13 ankommt von diesen einzelnen Bits, wenn die potenziellen Außerirdischen ebenfalls eine Empfangsantenne mit 300 Meter Durchmesser, also identisch zu Arecibo, zur Verfügung hätten, und es wäre pro Bit 0,2, da müsste noch Photonen dahinter stehen, ist irgendwie verschwunden. Also es kommt noch nicht mal ein Photon pro Bit auf eine 300 Meter Empfangsschüssel bei M13 an. Komplett sinnlos. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn die dann eine dreimal so große Schüssel hätten mit der neunfachen Fläche, dann würde es ja gerade reichen, dann wäre es etwas mehr als ein Photon pro Bit. Das reicht aber nicht, weil wir haben ja noch das galaktische Rauschen. Und man müsste, ich habe es mal abgeschätzt, eine Empfangsschüssel müsste rund 3000 Kilometer Durchmesser haben bei M13, um diese einzelnen Bits aus dem Rauschen rauszuholen. Also wie gesagt, wissenschaftlich kompletter Blödsinn und trotzdem ist diese Arecibo-Botschaft natürlich eine Ikone unseres menschlichen Bedürfnisses, uns mitzuteilen. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines außerirdischen Wissenschaftlers, der dieses Signal tatsächlich empfangen hätte und versucht, das zu dekodieren. Das Erste, was da passieren könnte, ist, wenn er X und Y, also Zeilen und Spalten, vertauscht von den beiden Faktoren, was war das, 23 mal irgendwas, dann kommt nur so ein Zufallsmuster raus. Aber dann sieht er sofort, ich probiere es nochmal mit der anderen Variante, wie ich die beiden Zahlen zu Zeilen und Spalten zuordne. Und dann sieht das Ganze so aus. Zweiter Versuch. Naja, man sieht offensichtlich, das ist kein Zufallsmuster mehr, sondern da sind ja schon ein paar geometrische Strukturen zu erkennen. Also offensichtlich ist da irgendwie Information dran. Jetzt weiß er natürlich nicht, ist das jetzt, steht das auf dem Kopf oder ist es um 90 Grad gedreht. Also drehen wir es nochmal um 90 Grad, dann könnte es so aussehen. Aha, okay, naja, viel mehr sieht man auch nicht. Drehen wir es nochmal um 180 Grad, so war es eigentlich gedacht. Und naja, jetzt kann ja jeder mal versuchen rauszufinden, was denn da alles kodiert ist. Auflösung hier. Es geht damit los, wir haben ja nicht die ganze Nacht zur Verfügung. Es geht damit los, dass oben die Zahlen von 0, von 1 bis 10 in binär dargestellt sind. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann kratzt man sich ein bisschen am Kopf. Denn, haben wir hier so einen Zeigestock? Denn komischerweise ist, es geht also hier rechts mit 1 los, da ist immer bei den Zahlen bis 8, ist das unterste Bit immer angeschaltet. Also diese recht merkwürdige Darstellung, dass man also erstmal ein Bit hat und dann geht die eigentliche Zahleninformation erst los. Also hier wäre jetzt 100.
Bitte? Das ist ein Startbit.
Ja.
Das erklärt den Anfang
des... Nicht nur, denn für 9 und 10 wird dann noch eine zweite, kann man so als Startbit sehen, aber eigentlich überflüssig. Wäre nur sinnvoll, wenn ich auch die 0 darstellen wollte. Die haben sie aber weggelassen. Also diese ganze Botschaft ist voller Widersprüche. Man hat dann 9 und 10 hat man eine zweite Spalte für genommen. Also man hat nur die ersten drei Bits senkrecht und dann für das vierte Bit hat man eine zweite Spalte daneben angefangen. Ich kann da den Sinn ehrlich gesagt nicht ganz dran erkennen. Das nächste die Ordnungszahlen der Elemente, aus denen Aminosäuren und allgemein, also alle Kohlenwasserstoffe, aus denen das Leben besteht, also insbesondere CaON, also Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Phosphor. Man kann durchaus davon ausgehen, dass außerirdisches Leben chemisch absolut identisch zu unserem irdischen ist. Diese ganzen Fantastereien, das, was weiß ich, Leben auf Siliziumbasis, das hat sich alles in Luft aufgelöst. Das Leben besteht nämlich auf der Erde genau aus den Elementen, die sowieso am meisten vorkommen und wo sich die Grundmoleküle von selbst ja schon im Weltraum zusammenbilden. Also warum sollte das bei außerirdischem Leben anders sein? Weil die einfachste Form, Leben zu bilden, ist genau aus den Elementen, die sowieso vorliegen und die sich von alleine zu komplexen Molekülen zusammenfinden. Dann die nächste Sequenz, Formeln für die Zucker und Basen, aus denen die Nukleotiden der DNA bestehen. Naja, braucht man auch schon ein bisschen Gehirnschmalz, um drauf zu kommen als Außerirdischen. Dann angedeutet die Doppelhelix der DNA. Auch da könnte man davon ausgehen, dass sich auch außerirdisches Leben auch mit praktisch identischen Molekülen, um DNA aufzubauen, bildet. Dann, also hier haben wir jetzt schon ein geometrisches Element mit eben der Doppelhelix. dann der Mensch stilisiert. Was soll das? Human Population of Earth, binär kodiert. Völlig sinnlose Aussage. Wie sollen Außerirdische darauf kommen, das waren damals 4 Milliarden, dass diese Zahl die Anzahl der Menschen auf der Erde ist? Die durchschnittliche Höhe eines Menschen, und zwar in Vielfachen der Sendewellenlänge. Gut, darauf könnte man vielleicht noch kommen. Dann hier unser Planetensystem schematisch. Die Erde ein Stück rausversetzt in Richtung des Menschen, um zu zeigen, wir leben also auf dem dritten Planeten, ausgehend von der Sonne, die Sonne als Dickstaklecks, und die Länge der Balken soll halt ungefähr die Masse oder Größe der Planeten darstellen. Dann ein Schema der Arecibo-Sendeantenne, also tut mir leid. Was soll das? Also ich bin von dieser, und sie sieht natürlich am schönsten so aus, ich habe auch ein T-Shirt, wo das genauso mit den Farben drauf ist. Es ist eine Ikone halt der menschlichen des menschlichen Kommunikationswillen. Aber die Umstände der Aussendung und der Inhalt ist für mich, sagen wir mal so, nicht besonders gelungen, meine persönliche Einschätzung. Ich wäre natürlich viel zu blöd. Man hat nämlich das Bitmuster hat man mal so einem Dutzend Wissenschaftler vorgelegt, ohne Kenntnis, man hat nur gesagt, hier, da ist Information drin, versucht man zu dekodieren. Und die sind natürlich zu 70-80%, waren alle in der Lage, fast den gesamten Inhalt richtig zu deuten. Ich wäre da viel zu blöd zu, ich hätte vielleicht noch hier die Zahlen geschafft und hier so ein paar Bildchen, dass das ein Mensch ist. Aber das weiß man natürlich nur, weil man hat da das Vorwissen, dass das menschlichen Ursprungs ist, also könnte, wenn ich selbst als Mensch der Dekodierer bin, dann erkenne ich natürlich leichter so ein paar Sachen, als wenn ich ein Außerirdischen wäre, der wie der Ochs vom Berge steht. Also, ich bin hiervon, im Gegensatz zu dem, was jetzt noch kommt, überhaupt nicht begeistert. Und für mich ist das umso unverständlicher, das ist ja 1974 passiert, weil 3 Jahre vorher ist eine der genialsten Botschaften losgesandt worden, vom gleichen Team, von den gleichen beiden, Frank Drake und Carl Sagan, nämlich die berühmte Pioneer-Plakette, von der ich hier eine Replik habe, die ich auch gleich mal rumgehen lasse. Also zunächst mal, die wurde auf die beiden Sonden Pioneer 10 und 11 draufgepackt. Das waren zwei identisch konstruierte Sonden, die zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt das äußere Sonnensystem, weil vorher ging es nur Mond, Venus und Mars, das waren die einzigen, die vorher überhaupt mit Raumsonden erkundet wurden. Die Planung für die beiden Sonden stammt also aus der Zeit der Mondlandung. Im Vergleich zu den späteren Voyager-Sonden waren die extrem primitiv. Hier mal ein Ingenieurmodell aufgehängt im National Air and Space Museum. In der Eintrittshalle, wo hier so unten mal eben das Flugzeug von Charles Lindbergh, mit dem er den Atlantik überquert hat. Also wer jemals in Washington war, das ist der Mekka und Medina zusammen für Raumfahrtinteressierte. Ja. Unglaublich.
Mondsteinstreiche.
Zum Beispiel. Und riechen. Diese Sonden hatten noch keinen Bordcomputer. Das heißt, sowohl die Kommandos wie auch die Daten konnten nur in Echtzeit gesendet und empfangen werden. Das Einzige, was das Team zur Steuerung an Bord hatte, waren sogenannte Sequencer. Also man konnte von der Erde aus eine Ablaufsequenz, was die Sonde tun musste, immer wieder neu aufprogrammieren. Aber diese Sonde war ansonsten komplett dumm und, wenn man so will, komplett passiv.
Die war auch sehr primitiv, weil die wussten nicht, was sie erwartet.
Richtig.
Die haben die 10-mal so fett gebaut, weil sie nicht wussten, was kam.
Genau. Hier steht's. Der Vorteil war, im Nachhinein, durch die Primitivität war sie extrem robust gegen Strahlenschäden. was gleich noch eine Rolle bei den Voyager-Sonden spielen wird. Die Fotos, die sie gemacht hat, wurden nicht mit einer Bildaufnahmekamera gemacht, sondern es gab einen Fotomultiplier, also nur ein Pixel, und man musste dann quasi in zwei Achsen scannen. Die Sonde hatte zur Stabilisierung rotiert und dann musste man ganz langsam schwenken. Ein Bild hat mehrere Minuten gedauert, und als die Sonde quasi in der Nähe von Jupiter und Saturn war, war natürlich so schnell, dass während der Aufnahmezeit sich schon das Bild verändert hat. Das heißt, die empfangenen Daten waren geometrisch komplett verzerrt und mussten von Hand entzerrt werden. Jedes einzelne Bit. Start 1972 und 73 mit je einer Atlas Centaur Rakete. Und diese beiden Sonden haben viele Erstleistungen erbracht. Es waren die ersten Sonden, die durch den Asteroidengürtel geflogen sind. Man wusste, dass also ein Bereich zwischen Mars und Saturn, in dem hunderttausende Kleinplaneten, von denen ja auch einer mal vor 56 Milliarden Jahren in die Erde eingeschlagen ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat. Man wusste nicht, ob dieser Bereich nicht komplett von Staub durchsetzt ist. Und damit, man hat ja im Weltraum immer Geschwindigkeiten im Bereich von mehreren 10 Kilometer pro Sekunde. Ein Staubteilchen, was in so eine Sonde einschlägt, zerstört die Sonde. Sie bringt sie entweder vom Kurs ab, wie das bei der Giotto-Sonde, die bei Komet Halley war, wo ein einzelnes Staubteilchen hat die Sonne weggekickt. Das war also quasi ein Experiment, deswegen auch der Name Pioneer. Das ging aber zum Glück problemlos. Man wusste vorher nicht, ob da nicht der Staub so dicht ist, dass ein Durchqueren des Asteroidengürtels für Sonden unmöglich sein würde. Es waren die ersten Sonden überhaupt beim Jupiter 1973 und 1974. Und das war das beste entzerrte Bild. Das ist von der Qualität schlechter als das, was heute Amateurastronomen hier mit ihren Amateurteleskopen von der Erde aus aufnehmen können. Die haben auch die vier großen Jupitermonde die ersten Fotos gemacht. Natürlich, man sieht kaum Oberflächendetails, aber sie haben eben dank ihrer Robustheit die hohe Strahlendosis von Jupiter belebt, die nämlich zwischen 100 und 1000 Mal größer war, als man vorher vorausberechnet hatte. Und Strahlenbelastung ist für Raumsonden eines der größten Probleme, neben dem Wärmehaushalt. Es waren außerdem die ersten Sonden, die ein Swing-By-Manöver, oder neuerdings sagt man auch Gravity Assist, die also Jupiter bzw. Saturn als Gravitationsschleuder benutzt haben, um nämlich eine von den beiden, Pioneer 11, also die zweite, ist durch den Jupiter-Gravitationseffekt zu Saturn umgeleitet worden. Die andere, Pioneer 10, ist direkt senkrecht aus der Ebene des Planetensystems rauskatapultiert worden, also absichtlich natürlich. Pioneer 11 war dann auch die erste Sonde bei Saturn. Auch hier dieses Bild, da lacht heute jeder Amateurastronom darüber. Tatsächlich ist dieses Bild sogar schlechter als das, was damals fotografisch von der Erde aus schon möglich war. Aber, und deswegen haben diese Sonden eine enorme Bedeutung, eben auch so für als Symbol. Es waren die ersten menschengemachten Objekte, die das Sonnensystem verlassen, die also durch den Gravitationsschleudereffekt von Jupiter eine ausreichend hohe Geschwindigkeit, sprich Fluchtgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem erreicht haben. Das ist nämlich mit normalen Raketenantrieb so gut wie unmöglich. So, und 3 Wochen vorher hat sich Carl Sagan zusammen mit Frank Drake, weil 3 Wochen vor dem Start, überlegt, wenn das die ersten beiden Objekte sind, die unser Sonnensystem verlassen, dann wäre es doch ganz sinnvoll, dass wir noch eine Botschaft unserer Existenz dort anbringen. Also ich meine, die Sonde an sich ist natürlich eine Botschaft, dass sie von intelligenten Wesen gebaut wurde, aber sie sagt ja nichts darüber aus, wer wir sind. Und das ist eben diese ikonische Pioneer-Plakette. Die Zeichnung, wir gucken uns die gleich noch ganz im Detail an, die Zeichnung der beiden Menschen sind von Carl Sagans damaliger Frau gemacht worden. Es gab nur 3 Wochen Vorbereitungszeit. Es ist technisch gesehen eine vergoldete Aluminiumplatte, also Aluminium, klar, wegen Gewichtsersparnis, vergoldet, um halt möglichst lange den Einflüssen des Weltraums standzuhalten. Größe natürlich, wir sind in Amerika, in Zoll, 6x9 Zoll, ein 20. Zoll Durchmesser, 120 Gramm, ich weiß nicht, wie viele Unzen das sind. Also 15 mal 22,5 Zentimeter und 20. Zoll ist etwas mehr als ein Millimeter, glaube ich. Ne?
Was ist das in Football Fields?
In Acres könnte man das auch noch berechnen. So, das ist die Plakette und man sieht, dass man nichts sieht. Wie kommt das? Hat jemand eine Idee? Ist das Foto so schlecht? Genau, man hat ihn nämlich umgedreht, weil um die Gravur möglichst zu schützen, hat man sie nicht in Flugrichtung nach außen, die Gravur, sondern umgedreht. Und hier ist mal eben das Foto quasi durch die Streben von hinten durch. Man sieht also den Inhalt nur von hinten oder wenn man sie abschraubt. Aber sagen wir mal ehrlich, also wenn wir als Menschen so eine außerirdische Raumsonde entdecken würden, würden wir natürlich auch erstmal zerlegen und würden sofort darauf stoßen, ah, da ist was Besonderes. So, das ist die Plakette mal in Großaufnahme. Wir gucken uns auch gleich alle Details noch an und ich sage jetzt schon, wer sieht den Fehler? Ich meine jetzt nicht den anatomischen Fehler bei der Frau, sondern es ist, nennen wir es mal, ein Druckfehler passiert. Macht euch keine Gedanken über die Dekodierung der Bits. Man sieht es sofort, wenn man sich gar keine Gedanken macht und versucht irgendwie irgendwas an einer Stelle, an einer ganz kleinen Stelle ist irgendwas komisch. Ich lasse auch mal rumgehen. Wenn möglich, nur von der Seite anpacken. Natürlich ist das kein vergoldetes Aluminium, sondern mit Lasercutter in so ein Material reingelasert, was eben so eine spiegelnde Messingfolie hat. Okay, das erste, das ist das universelle Längen- und Zeitmaß, was dort kodiert ist. Es wird vielfach, also das soll jeweils ein Wasserstoffatom sein. Diese komischen Keulen, die stellen, sehen wir gleich noch, stellen den Spin, also Atomphysiker bitte weghören, den Drehsinn des Protons im Kern und des Elektrons, was um das, was ist das einfachste Atom, besteht nur aus einem Proton und einem Elektron. Und einmal ist diese Keule des Elektrons so rum und einmal ist sie so rum. Jetzt sieht das so aus, als ob das ein Wasserstoffmolekül wäre durch diesen Strich dazwischen. Das ist aber eine Fehlinterpretation. Kommen da gleich nochmal drauf. Und dieser Strich da unten soll logisch 1 sein. Oder binär 1. Für also eine Einheit. Und zwar, wenn der Drehsinn des Elektrons umklappt, dann emittiert bzw. absorbiert das Wasserstoffatom halt ein Radiophoton. Und die Wellenlänge kann man natürlich mit astronomischer Präzision oder Atomphysikpräzision auf 10 Stellen nach dem Komma genau ausrechnen. Und das wird den Außerirdischen wohl, sehr einfach gelingen, das zu erkennen. Aha, das soll also die sogenannte Hyperfeinstruktur des Wasserstoffatoms sein. Und zwar des Atoms, weil Wasserstoffmoleküle haben keine scharfen Spektrallinien. Das werden die Außerirdischen auch wissen, dass das eben das Umklappen des Spins, des Elektrons darstellen soll. Und diese berühmte 21 cm Linie des Wasserstoffs, das ist quasi für die Radioastronomen, ist das, ich sag mal, das tägliche Brot. Das war so die erste Linie im Radiospektrum, die man mit Radioteleskopen überhaupt quasi nachgewiesen hat, ist eben das einfachste Atom, hat die stärkste Ausstrahlung im Weltraum. Also das ist sehr einfach zu verstehen für die Außerirdischen, worum es sich da handelt. So, jetzt hat so eine Spektral- oder so eine elektromagnetische Welle oder so ein Photon, hat ja zwei Eigenschaften. Es hat eine Wellenlänge und eine Frequenz, die halt durch die Lichtgeschwindigkeit miteinander verbunden sind. Die Wellenlänge wird gleich für alle weiteren Informationen das universelle Längenmaß sein, also 21,1 und so weiter Zentimeter. Und die Frequenz hat ja auch eine Periodendauer und diese Periodendauer wird dann das universelle Zeitmaß für Zeitangaben auf der Pionierplakette sein. So, sieht jetzt jemand den Fehler? Dann springe ich mal jetzt hin und her zwischen. Sieht es jetzt jemand? Ich meine nicht, dass. Der C, der ist mir aus Versehen passiert. Das ist nicht der C.
An der Seite die Höhenkodierung.
Moment, ich mache nochmal. Seht das nicht? Es müsste eigentlich binär 8 sein. 1, 0, 0, 0. 8 mal 20 cm ist 1,60 m. Und das ist der Abstand von hier nach hier, also die durchschnittliche Größe einer Frau. So ist es richtig. Und so ist es hier, Druckfehler. Ne? Jetzt kann man sich fragen, hatten die einen Knick in der Optik oder was? Das muss doch hier aufgefallen sein. Aber ich habe sofort gesehen in der Wikipedia, da stimmt was nicht. Das kann doch gar nicht sein. Was soll das? Soll das ein halbes Bit sein oder was ist das? Und in der englischen Wikipedia steht sogar, das wäre halt ein Gravurfehler, der niemandem aufgefallen wäre. So, dann habe ich mir mal den Artikel besorgt, runtergeladen, der frei verfügbar ist, wo Carl Sagan, Frank Drake und Sagans Frau den Inhalt der Pioneer-Plakette beschrieben haben. Und hier ist das, wenn man so will, das Originalbild aus der Veröffentlichung. Wenn man das rausvergrößert, siehe da. Und wenn man sich das in hoher Auflösung, weil dieser Scan, den man im Internet findet, hat, den kann man richtig groß raus, dann sieht man, das ist ein Druckfehler in der Veröffentlichung. Und alle, jetzt muss ich mal sagen, Vollidioten, haben einfach dieses Bild übernommen und überall in Wikipedia und sonst wo verbreitet. Und auch auf dem, was ich gerade rumgegeben habe, ist dieser Fehler auch drauf. Also alle haben kritiklos einfach, ja, wird halt ein Fehler sein. Ne? Der aber nur in der Druckausgabe ist, weil da irgendein Staubkorn beim Druck oder beim Fotosatz passiert ist. Selbstverständlich ist dieser Fehler nicht auf der Originalplakette. Ich habe es bis heute nicht in der Wikipedia korrigiert, einfach um den Effekt jetzt nicht wegzunehmen. Für mich ist das nur ein Zeichen, man sollte sich doch, wenn man sich für sowas interessiert, insbesondere wenn man was reinschreibt in die Wikipedia, auch mal angucken, was man da reinschreibt. Für mich war das so auffällig, dass das sofort meine Neugier geweckt hat. Was ist da los? Das kann doch gar nicht sein. Also es ist kein echter Fehler, sondern es ist ein menschlicher Fehler, der sich aber immer weiter verbreitet. Wenn man mal auf Google eingibt, Pioneer-Plakette, und dann nur auf die Bildersuche geht, 99 von 100 enthalten diesen Fehler. Es gab mal ein Kickstarter-Projekt.
Ich habe noch das Foto gerade von dem. Kannst du noch abholen?
Achso, das ist zu unscharf, wo er die in der Hand hält.
Nee, von der Sonne selber. Du hattest doch ein Foto.
Ja, das ist zu unscharf. Das ist unscharf. Ja, das kann man nicht genügend rausführen. Das ist verrauscht und unscharf.
Okay.
Aber es gab zum Beispiel ein Kickstarter-Projekt, wo die Pioneer-Plakette wirklich 1:1 in Aluminium vergoldet, auch mit den Befestigungslöchern, die hier an der Replika fehlen. Dort ist es richtig. Also die haben sich Mühe gegeben, diesen Fehler nicht zu wiederholen, sondern auszumerzen. Also kein echter Fehler, sondern ein nachträglich durch kopieren und immer der eine schreibt vom anderen ab, beziehungsweise kopiert dessen Bild und kopiert es wieder, ohne mal genau hinzugucken. Okay, was haben wir noch drauf? Das ist halt jetzt etwas anschaulicher, unser Sonnensystem mit folgenden, da sind die Größe der Planeten ist ein bisschen, also links die Sonne als größtes, dann unsere beiden großen Gasplaneten, Jupiter und Saturn, als nächstgrößtes Symbol die beiden kleineren Gasplaneten, Uranus, Neptun, und dann die vier Steinplaneten von Merkur bis Mars und damals noch der Pluto. Das ist, kann man nicht als Fehler anstreichen, ob Pluto ein Planet ist oder keiner. Frage? Ich kann das nicht lesen. Okay. Kann sein, dass ich überziehe. Diese Binärdaten dort, das sind die relativen Abstände der Planeten von der Sonne in Vielfachen von einem Zehntel des Merkurabstandes, die vier Größenklassen. Und dann dieses merkwürdige Gebilde ist halt der Pulsarplan, um mitzuteilen, wo der Startpunkt der Sonne war. Jetzt muss man erstmal wissen, was Pulsare sind. Also ein Pulsar ist erstmal ein Neutronenstern. Wenn ein schwerer Stern sein Leben beendet, dann hat er nur zwei Möglichkeiten. Entweder er explodiert als Supernova, dann bleibt entweder ein schwarzes Loch oder, wenn er etwas leichter ist, ein Neutronenstern, also ein ultradichter Sternrest nach einer Supernova. Ein Pulsar ist ein Neutronenstern, der rotiert und der durch das Schrumpfen sein Magnetfeld auf der Oberfläche extrem verstärkt hat. Wenn jetzt die Rotationsachse nicht identisch ist zur magnetischen Achse, wie das auch bei der Erde übrigens der Fall ist, dann beschreibt das Magnetfeld bei der Rotation halt so einen Kegel. Hier sieht man das mal in der Aufnahme vom Hubble Space Teleskop. Von einem Pulsar und dem umgebenden Nebel. Und dadurch, dass das Magnetfeld durch die ionisierten Elektronen durchfegt, erzeugt das halt starke Synchrotronstrahlung. Und wenn die Erde zufällig in diesem Kegel drin liegt, also wenn wir genau in diesen Kegel reingucken, dann bekommen wir jedes Mal, wenn dieser stark gebündelte Radiostrahlung, die an der Erde vorbeistreift, dann gibt es halt ein kurzes Piep, natürlich ist das kein Piep, sondern das Signal macht dann eine ganz starke kurze Spitze nach oben, und als die entdeckt wurden, hat man gedacht, ein sich ständig regelmäßig wiederholendes Piepen, das kann ja nur außerirdischen Ursprungs sein, weil es war damals undenkbar, dass es eine Quelle geben könnte, die mit absolut regelmäßiger Präzision im Sekunden- oder sogar Millisekundentakt ein starkes Signal aussendet. Deswegen hat man den Code gegeben, LGM1, für den ersten entdeckten Pulsar, Abkürzung für Little Green Man, also kleine grüne Männchen. Gab hinterher den Nobelpreis dafür, allerdings für die falsche Person. So, und auch da ist jetzt auch wieder eine Menge kodiert. Wir haben erstmal diesen waagrechten Strich, der gibt an relativ die Entfernung von der Erde zum Zentrum der Milchstraße. Und relativ dazu sind dann die Länge dieser Striche die damals berechnete Entfernung der 14 dort verewigten Pulsare. Also relativ zur Entfernung Erde-Milchstraßenzentrum. Und dann ist ja am Ende auch immer so ein Binärcode. Und der gibt jetzt die Wiederholungsperiode des Pulsars, also wie viele Millisekunden er braucht, für einen, bis er einmal der Strahlungskegel die Erde trifft, im Vergleich zur Periode unseres universalen Zeitmaßes, der Periodendauer der 21-Zentimeter-Linie. Jetzt hat sich auch da jemand mal die Mühe gemacht, aus heutiger Sicht, ob man heute rückwärts aus diesem Pulsarplan den Standort des, den Startpunkt der Pioneer-Sonde rückwärts ermitteln könnte. Und er hat erstmal rausgesucht anhand der Pulsperiode, welche Pulsare können das denn gewesen sein? Und er hat dann 14 gefunden, wovon der letzte in allen Punkten eine riesige Abweichung hat. Entweder sein Fehler oder tatsächlich ein Fehler auf der Plakette. Aber zunächst mal der Winkel, ich mache nochmal zurück. Na, falsche Richtung. Hier, es ist ja nicht nur die Länge, gibt ein Maß für die geschätzte Entfernung des Pulsars, sondern auch der Winkel zur Richtung Erde. Milchstraßenzentrum ist auch der Winkel, unter dem der Pulsar von der Erde aus gesehen erscheint. Und diese Winkel stimmen also relativ gut mit den heutigen Werten ein, mit den 14 Pulsaren, die er nachträglich identifiziert hat, bis auf den letzten. Bei der Entfernung, also der Länge des Striches, gab es schon erhebliche Abweichungen. Das lag einfach daran, dass man damals, Anfang der 70er Jahre, die Pulsarentfernung noch nicht so genau berechnen konnte. Aber es bleibt ja als Charakteristikum die Pulsperiode. Und die hat noch eine weitere Eigenschaft, weil irgendwo muss die Energie für die Radiostrahlung herkommen, die der Pulsar abstrahlt. Und diese Energie nimmt er aus seiner Rotationsenergie. Das heißt, er wird immer langsamer im Laufe der Zeit. Und dieses Abnehmen der Pulsperiode ist auch ein Charakteristikum, was man auch auf der Erde schon innerhalb bei der Präzision, die man einfach bei Frequenzzählern hat, die man innerhalb weniger Monate extrem genau messen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Sonde finde als Außerirdische, identifiziere die Pulsare erstmal an der ungefähren Periode und vergleiche dann, welche Periode ist denn angegeben auf dem Pulsarplan und welche messe ich heute. Und da wird es eine kleine Differenz geben. Und aus dieser Differenz kann ich rückwärts berechnen, wie lang ist die Sonde schon unterwegs. Und das ist erstaunlich, dass ja also das bei 13 von 14 stimmt das verdammt genau mit der Realität überein. Das heißt, die Außerirdischen werden in der Lage sein, das genaue Startdatum zu ermitteln und einfach über Geometrie rückwärts zu rechnen, von welchem Punkt in der Milchstraße erscheinen denn diese 14 Pulsare genau unter diesen 14 Winkeln. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Wir haben ja vorhin gesehen, dass auch die Erde nur dann von dem Strahlungskegel getroffen wird, wenn sie genau in diesem Kegel drin sitzt. Und ein Außerirdischer wird natürlich an einem ganz anderen Ort der Galaxie sitzen, wo er garantiert nicht alle von allen 14 Pulsaren zufällig auch in deren Strahlungskegel sitzt. Man hat aber abgeschätzt, dass immer im Durchschnitt 3 Pulsare an jedem Ort der Milchstraße auch von diesen 14 tatsächlich empfangbar sein werden. Und 3 reichen ja für eine Triangulation, dass man dann über die Winkel rauskriegt, aha, der Startzeitpunkt und der Standort ist da, wo unser Sonnensystem ist. Nur über die Jahrtausende und Jahrzehntausende, in der Milchstraße bewegt sich natürlich alles, das hält maximal ein paar tausend Jahre. Nach 100.000 Jahren haben sich die ganzen, wo die Sterne sich in der Milchstraße befinden, schon so verschoben, dass das nicht mehr rekonstruierbar ist. Also die Außerirdischen müssen sich beeilen, die Sonde schnell zu finden, sonst lässt sich der Standort nicht mehr rekonstruieren.
Hat der Klingone eh weggeschaut? Wie weit weg ist die Sonde in 100.000 Jahren?
Ich glaube, da kommen wir gleich zu. Okay. Noch Pi mal Daumen etwas weiter als Alpha Centauri. Also 10 Lichtjahre vielleicht. So, weil Pioneer 10 und 11 eben so ein so großer Erfolg waren, hat man dann natürlich geplant, so jetzt schicken wir da mit modernster Technik mal zu jedem einzelnen Planeten richtige mit bester Technik ausgestattete Sonden, um jeden einzelnen der äußeren vier Planeten zu erforschen. Es gab dann zwei Leute am Jet Propulsion Laboratory, die diese Swing-By-Manöver Ende der 60er Jahre untersucht haben und herausgefunden haben, dass man damit tatsächlich alle äußeren Planeten erreichen kann. Die Planung war, 4 bis 6 Sonden mittels Saturn 5 Trägerraketen zu jedem einzelnen der äußeren Planeten zu schicken, der dann in einen Orbit einschwenken soll. Die Sonden wären also 10 Tonnen schwer mindestens gewesen. Man braucht schon eine Saturn 5, um das hinzukriegen. Natürlich sehr ambitioniert, kein Geld. Ne? Aber es gab dann eine einmalige Konstellation der äußeren Planeten, die nur einmal ungefähr alle 200 Jahre eintritt, dass die nämlich das Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun nicht wie einer Kette, sondern wie in einem gebogenen Bereich des äußeren Sonnensystems so günstig stehen, dass man mit einer einzigen kleinen Rakete auf einem Schwung eine Sonde erst zu Jupiter, dann wird sie weiter zu Saturn beschleunigt. Vom Saturn nimmt sie Schwung zum Uranus und schließlich zum Neptun. Oder wenn man noch den Pluto haben will, dann muss man eine Sonde direkt zum Saturn schicken, der sie dann weiter beschleunigt hätte zum Pluto. Das wäre natürlich dann das erheblich billiger. Ich brauche keine Saturn 5 mehr. Aber auch dafür war das Geld zu knapp. Es blieb dann als Minimalalternative das, was wir als Voyager-Programm kennen. Die Budgetvorgabe war 2 Sonnen, ist klar. Wenn eine ausfällt, hätte sich das Ganze ja nicht gelohnt. Erstmal nur Geld für Jupiter und Saturn, insgesamt 4 Jahre, weil so lange dauert das, bis die Sonden den Saturn erreicht haben. Mit der Option, wenn dann noch Geld übrig ist, eine der beiden Sonden weiter zu Uranus und Neptun, weil die Sonden brauchen dann kein Geld mehr, aber die Mannschaft auf der Erde natürlich. Und das ist manchmal teurer, als die Sonde selbst gekostet hat. Designstart war 1972, Baubeginn 1975. Die Voyagers hatten als erste Sonde überhaupt einen im Flug reprogrammierbaren Computer, was im Nachhinein entscheidend war für den Erfolg der Mission, denn da ist natürlich auch einiges kaputt gegangen und man konnte das alles durch sehr clevere Neuprogrammierung des doppelt vorhandenen Bordcomputers kompensieren. Nachdem Pioneer 10 und 11 diese extrem hohen Strahlungswerte übermittelt hat, und die Voyagers waren schon fast fertig in der Montagehalle, hat man auf den letzten Drücker noch die empfindlichsten Teile der Elektronik mit extra Schutzabdeckungen, also starken, dicken Metallabdeckungen, versehen. Und wie wir heute alle wissen, haben die das dann tatsächlich problemlos überlebt, die hohe Strahlenbelastung. Aber ohne diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen wären wahrscheinlich beide Sonden am Jupiter zerstört worden wären, zumindest die Elektronik. Ursprünglich wollte man gar keine Kameras mit an Bord nehmen, die aus heutiger Sicht das Wichtigste überhaupt waren, weil man ja gesehen hat an den Pioneer-Sonden, ja, die Monde, die werden wahrscheinlich genauso aussehen wie unser Erdmond, langweilig, einfach nur kraterübersäte Gesteinsbrocken. Zum Glück hat man sich da noch anders entschieden. Hier mal das Ingenieurmodell, was beim Tag der offenen Tür beim JPL dann fast anzufassen gewesen wäre. Start 1977 beide mit der damals stärksten Rakete, Titan 3E mit Centaur-Oberstufe. Beide Sonnen 1979 nacheinander am Jupiter, beide dann 80 und 81 am Saturn. Und Voyager 2 wurde dann weitergeleitet noch zunächst zu Uranus, den sie 86 erreicht hat, Neptun 89. Und dann kam wieder, nachdem eigentlich die Planetenmission der Voyagers beendet wäre, hat Carl Sagan nochmal die Idee gehabt, Voyager 1 ist ja am Saturn fast senkrecht aus der Ebene unseres Planetensystems nach oben geschossen worden. und dort nochmal die bereits abgeschalteten Kameras zu reaktivieren, um ein Mosaikbild unseres Planetensystems aufzunehmen, auf dem alle von der Sonde aus sichtbaren Planeten, also bis hin zum Neptun, sichtbar waren. Das war die letzte Aufnahme überhaupt. Danach ist das Kamerasystem für immer und alle Zeiten abgeschaltet worden. Würde sich heute auch nicht mehr reaktivieren lassen. So sieht diese Aufnahme aus und bekannt geworden ist sie als Pale Blue Dot, genauer gesagt dieser Ausschnitt, da wo EV steht, Erde und Venus. Das ist die Erde als ein einziges Pixel aus der Sicht von etwa der 15-fachen Entfernung Erde-Sonne aufgenommen. Und dazu hat Carl Sagan auch ein ganzes Buch geschrieben namens Pale Blue Dot. Und er hat das auch als Hörbuch eingesprochen. Und weil ich es so beeindruckend finde, hier mal mit seiner eigenen Stimme ein kurzer Ausschnitt, der dann mit Bildern unterlegt wurde dazu.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there. On the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known, the Pale Blue Dot.
So, habt ihr noch Lust, was zur Voyager-Schallplatte zu hören? Ansonsten.
Der nächste Talk fällt ja aus, ne?
Also, ja, der fällt ja, auch.
Ja, dann haben wir ja noch 2 Stunden.
Das ist eine gute Menge.
Also, wir hätten noch 50 Minuten bis zum nächsten, aber wenn der ausfällt, dann erzähle ich noch was zu dem, was für mich so der Höhepunkt ist. Aber kurz noch zum Ende der Voyager-Mission. Es wird immer so gesagt, dass die 2012 und 2015 unser Sonnensystem verlassen haben, weil sie die sogenannte Heliopause überschritten haben. Das ist der Bereich, wo unser Sonnenwind, der von der Sonne ausgeht, mit der kosmischen Strahlung, also mit den Atomkernen, die sonst so im Weltall rumschwirren, kollidiert. Und das ist praktisch so eine Schockfront. Aber das ist natürlich nicht die Grenze unseres Sonnensystems. Die ist noch viel, die liegt so bei über einem Lichtjahr Entfernung. Und die aktuelle Entfernung ist 130 bzw. 150 astronomische Einheiten. Astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne, also 150 Millionen Kilometer. Das sind aber immerhin für das Licht schon 18 bzw. 20 Stunden, also beinahe ein Tag, den das Licht oder auch die Funkwellen, die wird ja heute noch abgehört und auch ab und zu mal Steuerkommandos noch gegeben. Aktuelle Geschwindigkeit 15 bzw. 17 Kilometer pro Sekunde. Datenrate, mit der momentan gefunkt wird, 160 Bit pro Sekunde. Und ich brauche dafür mindestens 30 Meter Antennen. Die elektrische Leistung aus den Radionuklid-Batterien beträgt noch, ist etwa die Hälfte dessen, was sie beim Start war, 250 Watt. Und aufgrund des Zerfalls eben des Plutoniums, was da drin ist, und der Degradation der thermoelektrischen Wandler. Und circa 2035 rechnet man damit, dass die elektrische Leistung so weit abgesunken ist, dass nichts mehr funktioniert, dass also nicht mehr genügend Leistung für den Bordcomputer und den Sender zur Verfügung stehen. Die ist ähnlich schnell wie die Pioneer 10 und 11, in 40.000 Jahren am nächsten Stern vorbeirasen, allerdings in 1,6 Lichtjahren Entfernung. Also es ist keine, sie fliegt nicht in das Planetensystem, das es möglicherweise an diesem Stern gibt, sondern in weitem Abstand dran vorbei. So, und das, wofür die meisten die Voyager-Sonden kennen, das ist eben die goldene Schallplatte. Und häufig wird verwechselt, man kennt nämlich dieses Bild, und das ist natürlich keine Schallplatte. Jetzt erstmal eine Frage, weiß jeder so ungefähr, was eine Schallplatte ist und wie sie abgespielt wird? Dass man da so einen Ton hat oder dass sie sich dreht? Okay. Das ist der Deckel, das Cover. Das ist die Schallplatte. Aber auf dem Deckel ist halt die Betriebsanleitung oder die Bedienungsanleitung, wie man die dekodiert. Das ist einige Minuten vor der Montage. Und man sieht da auch die Platte und den Deckel. Natürlich müssen die Amerikaner auch noch eine Fahne, Landesfahne beilegen. Hier ist so ein schwarzer Fleck, der wird uns gleich noch beschäftigen. Da ist nämlich noch was drin, was die wenigsten wissen, was aber ganz wichtig ist. Das ist das Anbringen der Platte an einer der beiden Voyager-Sonden im Integrationsraum. Und so sieht es dann, so würden die Außerirdischen, wenn sie die Sonde abfangen, das sehen, aha, da hat uns jemand wohl eine Botschaft hinterlassen. Schrauben wir das mal ab, was da ist, und untersuchen das. Sie enthält 150 analog gespeicherte Bilder. Ich sage jetzt mal mit einem modifizierten Fernsehsignal. Man muss sich hier, das werden wir gleich noch sehen, komplett zurückversetzen in die Mitte der 70er Jahre. Es gab noch gar keine digitale Analog-Digital-Speicherung oder Verarbeitung von Bild- oder Tonsignalen. Das war vielleicht im Kopf von manchen Wissenschaftlern drin, aber es war nicht existent. 20 dieser 115 Bilder sind in Farbe. Wie das gemacht wird, sehen wir auch gleich noch. Die Auflösung sollte 486 x 512 Pixel, in Anführungszeichen, weil es sind ja keine Digitaldaten, aber die Auflösung entspricht etwa dem. Es sind aber nur 16 Graustufen. Warum? Kommen wir gleich zu. Wenn ich jetzt aber ein Farbbild aus drei dieser Bilder die jeweils mit 4-Bit Graustufenauflösung sind, zu einem Farbbild zusammensetzt, habe ich immer in 12-Bit-Farben, also 4096 Farben. Also so die Frühzeit der PCs, ne, wo so irgendwelche Herkules-Grafikkarten dann irgendwie so 12-Bit-Farben wiedergeben konnten. Es sind weiterhin Grußbotschaften in 55 Sprachen, 19 Geräusche der Erde, 27 Musikstücke mit einer Gesamtlänge, nur der Musikstücke von ca. 90 Minuten. Jetzt wird hier, wer ein bisschen von Schallplatten kennt, wird schon sagen, 90 Minuten geht ja gar nicht drauf, eine Schallplatte. Die hat 2x25 Minuten maximal. Da gibt es natürlich einen Trick. Und auf der Hülle, da ist ein kleiner Bereich mit hochreinem Uran-238 belegt. Das ist also das natürlich vorkommende Uran mit der längsten Halbwertszeit, nämlich 4,5 Milliarden Jahre. So, und wenn ich das vorher von allen Verunreinigungen gereinigt habe, dann kann der Finder dieser Schallplatte ausrechnen, wann die Sonde gestartet ist, denn das Endprodukt der Uranzerfallsreihe ist prinzipiell Blei. Und die Zeit, in der das zerfällt, ist im ganzen Weltall gleich. Das heißt, wenn der zum Beispiel feststellt, mit einem Massenspektrometer, da sind 0,1% Blei im Verhältnis zu den Uranatomen, dann weiß er genau, okay, also ein Tausendstel ist zerfallen, dann entspricht das ungefähr einem, nicht einem Tausendstel der Halbwertszeit, aber das wären dann irgendwann ein paar Millionen Jahre. Ne? So kann man also auch nach sehr langen Zeiten über diesen kleinen Trick könnten die Außerirdischen feststellen, selbst wenn sie den die Pulsarkarte nicht mehr lesen können, immerhin wann die Sonde gestartet ist.
Wie präzise kann man das zurückrechnen?
Wie lange?
Wie präzise?
Also Massenspektrometer sind so genau, dass 1 zu 100.000, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen. Also sie sind extrem genau. So, das ist die von der NASA oder vom JPL rausgegebene Erklärung. Zwei Sachen kennen wir schon, ne? Wasserstoffatom, also universell, und die identische Pulsarkarte. Aber interessant sind natürlich diese beiden Bereiche. Einmal, wie wird die Platte abgespielt, und dann dieser ganze Bereich ist, wie sind dort die Bilder kodiert. Und der rechte Bereich, der hat mir ein Jahr Kopfschmerzen bereitet, aber da kommen wir dann noch zu. Das kennen wir alles, identisch, identisch. So, das erste Bild, wie, um den Außerirdischen mitzuteilen, wie wird die Platte abgespielt. Jetzt wird man erstmal sagen, so eine Schallplatte ist ja ganz schön, aber hier der symbolisierte Tonabnehmer, ohne Tonabnehmer ist so ein Plattenspieler irgendwie nicht viel wert. Ne? Ja, das war der kleine schwarze Fleck in dem Deckel. Die haben tatsächlich auch einen Tonabnehmer beigelegt.
Oh.
Im Nachhinein ist der gar nicht notwendig, außer für eine Sache, wo wir gleich noch zu kommen. Aber jetzt werden die Außerirdischen feststellen, da ist wieder eine Binärfolge am äußeren Umfang. Jetzt Frage an euch, wie kann man rausfinden, wo der Anfang der Binärfolge ist? Ist der hier oder hier? Gibt es da irgendeinen Trick, aus dem man das logisch erschließen kann? Bitte?
Das ist dieser Querbalken.
Der hier?
Ja.
Warum? Warum ist das nicht der Start?
Ja, stimmt.
Mhm. Ganz einfach. Es ist ja vorher schon, es ist klar, das ist eine 1 und das ist eine 0. Die Außerirdischen werden nicht so doof sein, führende Nullen. Das ist auch bei uns, wenn wir Ziffern aufschreiben, wir schreiben ja 1000, nicht 000, 100, sondern wir lassen führende Nullen immer weg. Das heißt, jede Binärzahl fängt prinzipiell mit einer 1 an. Sie kann auch mit einer 1 aufhören oder mit einer 0. Aber da hier eine 0 ist, muss das der Anfang sein. Und hiermit soll dargestellt werden, einmal wie rum die Platte rotiert, das ist die Spitze des Tonabnehmers, wo die Nadel dran ist, und dann hier, dass die Bits hier so durchlaufen. Diese Information ist gar nicht notwendig, wie wir gleich sehen werden, aber nachdem ich diesen Druckfehler auf der Pioneer-Plakette gefunden habe, habe ich mir jetzt gesagt, so, die Bits gucke ich mir an, ob die stimmen oder ob sich da einer verrechnet hat. Also, das hat man schon, Tondatenbeginn in der Außenrille, okay. auch diese Information, hier soll symbolisiert werden, die Platte fängt an in der Außenrille. Brauche ich gar nicht, weil wenn ich mir mit einem Mikroskop eine Schallplatte angucke, die Einlaufrille, wo es anfängt, hat einen Anfang. Aber die Auslaufrille, da läuft der, wenn die Platte abgespielt ist, gibt es ja hier eine unendliche Rille, wo der drin bleibt. Aus der kommt er aber nicht mehr raus. Also muss der Anfang außen sein, die Einlaufrille, weil die hat einen definierten Anfang. Während die Auslaufrille, da bleibt der Tonabnehmer hängen. Also die Information ist redundant. So, Binärcode kann nur in eine Richtung abgelesen werden, gibt die Dauer einer Umdrehung an und das ist der Code eben mal aufgeschrieben. So, das ist natürlich für euch eine Anfängerübung aus der Grundschule, wie man das ausrechnet. Also die Einsen alle aufaddieren, mal 2 hoch 19, weil da kamen jetzt noch 19 Nullen hier hinterher. Gibt das mal das, gibt als Ergebnis in Dezimal 5.113.380.864. Und das jetzt multipliziert mit unserem universellen Zeitmaß, den 7,04 mal 10 hoch minus 4 Sekunden der 21 cm Radiolinie, gibt 3,6 Sekunden für eine Umdrehung. Fällt jemand was auf, der schon mal eine Schallplatte abgespielt hat? Das ist verdammt langsam, ne? Denn, also wenn man sich das mal vom geistigen Auge, bei einer normalen Schallplatte dauert es aber nur 1,8 Sekunden. Also da ist ja komisch, ne? Das entspricht nämlich 16 2 Drittel Umdrehungen pro Minute und das ist nur die halbe LP-Drehzahl. Das ist der Trick, wie man 90 Minuten Musik drauf gequetscht hat, denn die Musik wurde nur mit halber Geschwindigkeit aufgespielt. Oder umgekehrt, sie wurde mit doppelter Geschwindigkeit aufgespielt, soll dann, um richtig gehört zu werden, mit halber Geschwindigkeit abgespielt werden, sodass ich eben doppelt so viel Musik drauf kriege. Nachteil ist, wenn das so eine tolle Idee wäre, dann hätten das die normalen LPs ja auch gemacht. Der Nachteil ist natürlich, ich verliere die Hälfte des Frequenzgangs. Eine Hi-Fi-Schallplatte geht bis 20 kHz. Wenn ich die nur mit halber Geschwindigkeit abspiele, ist bei 10 kHz Schluss. Da hat man sich gesagt, Information ist wichtiger. Also Musikstück von Bach, das hört sich genauso schön an mit 10 kHz, weil die meisten, die ein bisschen älter sind, hören eh nur noch bis 10 kHz. Wir verzichten auf die obersten Frequenzen, dafür halt doppelt so viel Information. So, dann noch was. Okay.
Ist das Aufzeit, also ist so der Abstand zwischen den Rillen, ist der identisch wie bei einer normalen?
Genau, das war ein weiteres Problem. Man hat die relativ leise ausgesteuert. Man muss sich das so vorstellen, der Tonmeister, der die Masterplatte schneidet, der sitzt während der ganzen Zeit mit einem Mikroskop und guckt, der muss nämlich bei jeder einzelnen Umdrehung nachregeln. Wenn ich laute Musik habe, brauche ich ja etwas mehr Platz, als wenn ich leise Musik habe. Und um möglichst viel drauf zu kriegen, musste der wirklich pro Seite, also rund 50 Minuten, musste der 50 Minuten sich konzentrieren und wirklich die Rillen so eng wie möglich aneinander, ohne dass sie sich gerade überschneiden. Das ist also eine Kunst für sich. Soweit ich weiß, hat der Tonmeister es beim ersten Mal geschafft. Aber du hast recht, es wurde der Pegel noch ein bisschen abgesenkt, um eben tatsächlich das Maximum drauf zu kriegen, was irgendwie möglich ist an Material. Jetzt das zweite Bild, was zu der Abspielanleitung gehört, ist dieses hier. Die beiden Striche markieren eben Anfang und Ende und dieser Binärcode dazwischen ist die Spielzeit einer LP-Seite. Kann man sich auch sagen, das ist auch redundant, weil wenn ich ja vorher schon weiß, die Umdrehungszahl, da brauche ich ja nur quasi mit einem Mikroskop oder mit dem Tonabnehmer die Zeit ab, die ganze Schallplatte abzufahren, dann weiß ich, wie lange es ist, was soll das? Naja, so ganz unwichtig ist das nicht, denn Wer sagt denn, dass die Schallplatte mit konstanter Drehgeschwindigkeit und nicht mit konstanter Lineargeschwindigkeit abgespielt wird? Weil bei einer CD ist das so, da müssen die Bits unter dem Laser ja mit absolut gleicher linearer Geschwindigkeit durchlaufen. Das heißt, eine CD läuft tatsächlich mit konstanter Lineargeschwindigkeit. Also wenn der Laser innen ist an der CD, läuft die CD mit 50% höherer Geschwindigkeit. Und bei einer Schallplatte haben wir halt konstante Winkelgeschwindigkeit, also konstante Drehgeschwindigkeit. Und das ist für uns vielleicht normal, aber woher sollen die Außerirdischen das wissen? Und deswegen werden die dazu kommen, aha, nur wenn ich mit konstanter Drehgeschwindigkeit abspiele, also mit, was war das, 3,6 Sekunden pro Umdrehung, dann komme ich auf die hier angezeigte Zeit, nämlich, wenn man es dann ausrechnet, 3230 Sekunden gleich 54 Minuten pro Seite. Also die Information ist tatsächlich nicht redundant, sondern die ist notwendig. Jetzt gucken wir uns mal so ein paar Sachen an, was sie sich denn da ausgedacht haben. Und das ist natürlich, man würde aus heutiger Sicht sagen, sehr westlich zentriert, nämlich die Auswahl der Musikstücke. Das einzige Pop-Rock-Musikstück ist Johnny B. Goode von Chuck Berry. Spielt ja auch in Filmen Zurück in der Zukunft eine Rolle. Ansonsten sehr viel klassische Musik und sehr wenig, sagen wir mal, Weltmusik im Verhältnis. Also starkes Übergewicht an europäischer Musik. Es ist noch ein weiteres Lied aus der schwarzen afroamerikanischen Szene. Es ist nämlich ein Blues von Blind Willie Nelson oder so irgendwo, finde ich jetzt nicht. Das ist noch ein Bluesstück drauf. Aber wie gesagt, ein sehr starkes Übergewicht für klassische westliche Musik.
Dark Was the Night, ne? Das vorletzte.
Ja. Genau. Und also die Musik macht schon den Großteil, ich sag mal, des Audioumfangs aus. Dann diese Geräusche. Das erste, die Sphärenmusik. Da hat sich Johannes Kepler schon Gedanken gemacht, ja, ob die Abstände der Planeten. Was wird jetzt?
Hello, Friend, children.
Oh, ein bisschen hello. Zu schnell.
Hello, Friend.
Diese Sphärenmusik ist von Johannes Kepler. Und der hat quasi versucht, die Umlaufzeiten der Planeten in Musik umzusetzen. Er nannte sich das Buch dann auch Harmonices Mundi, also die Weltharmonie. Jetzt muss ich kurz mal finden, wo ich war. Und so, unter anderem sind da auch drauf die Hirnwellen von der zweiten Frau von Carl Sagan. Sounds of Life oder so ist da irgendwo.
Hello from the children of planet Earth.
Diese Grußbotschaft ist von Carl Sagans Sohn. Und das war der Inhalt des Audiofiles. Aber hier fehlen jetzt zwei wichtige Sachen, die die Außerirdischen noch wissen sollten. Denn wenn wir so ein Artefakt finden würden, dann würden wir erstmal zerstörungsfrei das untersuchen mit Mikroskop oder Elektronenmikroskop. So sieht so eine Schallplatte aus, jetzt sogar mit dem Abtastdiamanten drin. Und dann würden wir sehen, naja, okay, die Information ist in den Rillenflanken, aber die linke und die rechte Rillenflanke sind nicht ganz gleich. Und denn es war natürlich eine Stereoplatte oder eine Stereoaufnahme. Unser Stereoverfahren sieht so aus. Hier ist eben mal ein Signal, wo nur der linke Kanal eine Sinuswelle drin ist. Und dann sieht man, das hier ist der Wellengrund. Man muss sich das so vorstellen, man würde, um die Perspektive sich vorzustellen, man steht am Rand des Grand Canyons. Das ist unten der Colorado, das ist der Rillengrund. Und das ist die linke und die rechte Kante des Grand Canyons. Rechts kein Signal, also glatt. Das heißt, ein Signal, was im linken Kanal ist, ist nur in der linken Rille. Eins, was im rechten Kanal ist, nur in der rechten. Und die Nadel bewegt sich aber bei solchen nur links oder nur rechts in 45 Grad Winkel. Wenn in beiden Kanälen das gleiche ist, dann sieht es so aus. Das wäre also auch ein Monosignal. Und dann bewegt sich die Nadel, ist die Überlagerung aus 45 Grad nach links oben, 45 Grad nach rechts oben, nur von links nach rechts. Wäre es ein gegenphasiges Signal, würde sie sich nur von oben nach unten bewegen. So, das heißt, die Außerirdischen werden sehen, aha, da sind zwei Signale, links und rechts unterscheiden sich. Und jetzt kommt der Tonabnehmer mit ins Spiel, denn die Spulen dort sind genau in diesem 45-Grad-Winkel angeordnet. Und natürlich würde ich erstmal eine Röntgenaufnahme des Tonabnehmers machen, mir angucken, was ist denn da drin. Und dann sieht das so aus, hier unten die Nadel, der Nadelträger, hier sitzt dann der Magnet dran, hier so ein Joch, was den magnetischen Fluss leitet. Und dann sind in 45 Grad Winkel die Spulen und dann sieht man ja, die beiden jeweils zwei Drähte gehen am Ende des Tonabnehmers zu jeweils zwei Buchsen. Das heißt, man hat, also das werden die Außerirdischen sofort sehen, aha, der Tonabnehmer setzt die mechanische Bewegung über das veränderliche Magnetfeld in elektrische Signale um. Und zwar zwei, die ich hinten an den Ausgängen abnehmen kann. Damit ist das Beilegen des Tonabnehmers schon mal wichtig, dafür rauszubekommen, dass dort eine Stereoaufnahme drauf ist. Ob die was mit Stereo anfangen können, dafür müssten sie auch zwei Ohren haben und nicht vier oder acht. Das weiß man natürlich nicht. Also, das lassen wir mal durchgehen, den Konstrukteuren der Bedienungsanleitung, dass sie diese Information, dass es sich in Wirklichkeit um eine Stereoplatte handelt, dass die nirgendwo in der Anleitung drin ist, das kann man rausbekommen. Aber eine Sache bekommt man eben nicht raus. Und das ist die sogenannte Schneidkennlinie. Denn das Signal auf der Schallplatte ist nicht im Frequenzgang linear, sondern es wird vorverzerrt nach dem sogenannten Ria-Frequenzgang. Es werden nämlich hier bei Recording, sieht man es, diese blau gestrichelte Kurve, die tiefen Töne werden stark abgesenkt, weil sonst die Auslenkung der Rille so groß wäre, dass kaum was draufpassen würde auf die Platte. Also damit die Schallplatte auch wirklich eine Normalplatte pro Seite bis zu 25 Minuten überhaupt fast kann, bei entsprechend vernünftiger hoher Aussteuerung, müssen die tiefen Frequenzen abgesenkt werden. Und die hohen Frequenzen hebt man um bis zu 20 dB, also Faktor 10 im Pegel, an, um sie vom Rillenrauschen abzuheben. Weil würde man das nicht machen, würde die Platte in den Höhen total rauschen. Oder ich müsste wieder noch viel stärker aussteuern, hätte viel weniger Platz. So, und bei der Wiedergabe ist eben entscheidend, damit ich wieder den linearen Frequenzgang zurückbekomme, dass ich das Umgekehrte mache. Ich muss also die tiefen Frequenzen nach einem ganz bestimmten Kondensator-Widerstandskombinationen, die genau definiert sind, anheben und die Höhen muss ich entsprechend absenken. So, und wenn ich das nicht weiß und diese Information ist nicht rekonstruierbar aus dem Signal, dann hört sich für die Außerirdischen, selbst wenn die gleichen Ohren hätten wie wir, etwa den gleichen Frequenzgang, es fehlen total die Bässe und die Höhen sind total überbetont. Es gäbe noch einen Trick, wie die erahnen könnten, was da gemacht worden ist, weil wenn die auch sowas wie Musikinstrumente kennen, wenn ich, sagen wir mal, auf einer Gitarre eine Seite anzupfe, dann habe ich ja einmal einen Sinuston und dann noch Oberwellen. Und Musikinstrumente unterscheiden sich vom Klang nur darunter, wie halt das Verhältnis dieser Oberwellen, also der Vielfachen der Grundfrequenz, zur Grundfrequenz ist. Und die werden dann sehen, wenn die Musik kennen und Musikinstrumente ähnlich unseren, dass da offensichtlich die Oberwellen ganz stark angehoben sind, weil ja auf der Platte eben die hohen Töne stark verstärkt worden sind. Da werden Sie sagen, Nella, die haben aber komische Musik, diese Menschen. Keine Bässe, aber nur Höhen, das ist ja merkwürdig. Mit welchen Instrumenten kann man überhaupt solche Musik machen? Und dann werden Sie vielleicht erahnen können, dass da der Frequenzgang beeinflusst wurde. Aber das ist eine entscheidende Information, die fehlt und die, ich sag mal, den Genuss der Musik für die Außerirdischen noch stark beeinträchtigen wird. Jetzt fragt man sich, wie kann das kommen? Ich meine, es war genug, lass uns mal rumgehen. Es ist ja genug Platz auf der Platte, um noch ein paar Informationen da unterzubringen über diesen Frequenzgang. Muss man sich natürlich Gedanken machen, wie kann man das so kodieren, dass ein Außerirdischen das versteht. Meine Erklärung ist folgende. Die linke Hand wusste nicht, was die rechte tat. Es gab drei verschiedene Teams, mindestens. Carl Sagan und Frank Drake, die die Musikstücke ausgewählt haben. Dann gab es den Tonmeister, der das Masterband zusammengestellt hat. Der hat sich natürlich gesagt, ja, meine Aufgabe ist hier, ich habe hier die Liste an Musikstücken, ich mache daraus ein Masterband. Dann gab es noch den Typen, der die Platte geschnitten hat. Der kriegt normalerweise das Masterband, das ist alles genormt. Und seine Aufgabe ist daraus die Mutterplatte, aus der dann später die Vervielfältigung gemacht wird. Woher soll einer von denen, und Carl Sagan und Frank Drake waren vielleicht keine Hi-Fi-Freaks, wo das für jemand, der sich für Hi-Fi interessiert, ist das, der weiß das. Aber das sind Astronomen gewesen, die wissen, wie man Plattenspieler bedient, aber nicht unbedingt was über dieses technische Detail. Das heißt, diese Information, keiner wusste, dass das da notwendig mit drauf gehört, und so fehlt die Information einfach.
Aber ich denke mal, die Informationen, die draußen sind, sind genug, um zu verstehen, was da für ein System verwendet wird. Und da die Physik überall gleich ist, macht diese Kurve hat ja einen Sinn.
Ja. Die ist aber willkürlich. Die ist willkürlich.
Nee, ist so technisch bedingt. Nee.
Nee, werden wir gleich sehen. Anhand eines identischen Beispiels, dass die wirklich willkürlich ist.
Okay.
So, jetzt bleibt noch der rechte Bereich, wo die Bildsignale, und das ist wirklich das mit Abstand Interessanteste. Jetzt vom Alter her werden die wenigsten noch wissen, wie ein analoges Bildsignal zustande kommt. Man muss aber zwei Sachen wissen. Sowohl eine Video- oder Fernsehaufnahmekamera, wie auch ein analoger Fernseh- oder Computermonitor funktionieren nach dem gleichen Verfahren, nämlich das Bild wird zeilenweise aufgenommen. Es geht auf unserer Erde links oben los, wird eine Zeile abgetastet, es wird auch physikalisch mit den gleichen Effekten, also eine Bildaufnahmeröhre, eine analoge, und dann ein Monitor funktionieren nach dem gleichen Verfahren. Es wird beides mal ein Elektronenstrahl, bei der Abtastung tastet er halt das Licht, was auf eine lichtempfindliche Halbleiterschicht abgebildet wird, tastet er ab und misst im Prinzip den Strom. Bei der Wiedergabe trifft der Elektronenstrahl auf halt bestimmte Phosphorverbindungen, die dann zum Leuchten angelegt werden. Aber das läuft natürlich synchron, sowohl die Aufnahme, es wird erst eine Zeile, dann läuft der Strahl zurück, gestrichelt deswegen, der wird natürlich sowohl bei der Aufnahme wie bei der Wiedergabe dunkel getastet. Jetzt würde man ja zwischen den Zeilen hier so einen Rücklauf sehen. Zweite Zeile, dritte bis zur letzten. Und wenn die letzte Zeile erreicht ist, springt der Strahl wieder am Anfang zurück und das nächste Bild beginnt. Es gibt da noch ein kleines Detail, was gleich noch wichtig werden wird. Aber dieses Grundprinzip muss man immer in Erinnerung behalten. Bilder bauen sich sowohl bei der Abtastung wie bei der Wiedergabe zeilenweise von links oben nach rechts unten auf. So. Jetzt ist das Erste, das soll darstellen, grundsätzlich, wie die Bilddaten dargestellt oder wie die gespeichert sind auf der Platte. Das Erste, was man sieht hier zum Einlauf, kommt erstmal so eine Art Synchronsignal, das anzeigt, gleich geht's los. Dann sind hier binär 1, 2, 3, die ersten drei Zeilen, und da sieht man schon solche wiederkehrenden Sprünge, das sind die sogenannten Synchronimpulse, die zeigen bei der analogen Wiedergabe, signalisieren die, Achtung, gleich beginnt die nächste Zeile. Also Elektronenstrahl springe auf den Anfang deiner Zeile, die du gleich wiedergeben musst. Dann kommt hier eine Binärzahl, da kann man sich schon denken, dass die wahrscheinlich die Zeit angibt, von einer Zeile zunächst und dann noch hier was ganz Komisches, was mich sehr lange beschäftigt hat. Vergleichen wir das mal, also das ist die Information für die Außerirdischen, so sind zeilenweise, so sieht der Aufbau einer Zeile aus und so sieht ein analoges TV-Signal aus, egal ob jetzt Computermonitor oder Fernsehen, es beginnt mit diesem definierten Sprung erst nach unten. Eine ganz bestimmte Zeit hält sich das Signal auf einem Pegel, springt nochmal weiter nach unten. Wieder eine ganz genau definierte Zeit, springt wieder auf den 0,3 Volt Pegel. Und hier beginnt die Bildzeile und hier endet sie und dann beginnt das Synchronsignal für die nächste Zeile. Im einfachsten Fall, wenn man hier einfach vier Streifen verschiedener Grauwerte hat, ist das einfach so eine Treppe. Ne? Hier ist es jetzt ein Zufallssignal. Das soll halt zeigen, aha, hier steckt die Information drin. Würde man eben tatsächlich so ein Bild abtasten, würde jede Zeile gleich aussehen und somit so vier Treppenstufen. Das wäre der Bildinhalt von genau hier bis genau hier. Also man hat offensichtlich das damalige seit etwa der 30er Jahre bekannte Signalzusammensetzung, wie sich in analogen Bildwiedergabe und Aufnahmegeräten eine Bildzeile zusammensetzt. Das Videosignal startet mit dem Synchronsignal. Das war das hier. Das ist nur ist eigentlich überflüssig. Das sagt nur, gleich geht's los mit den Bildern. Dann kommen in der Anleitung die ersten drei Bildzahlen, die durch den Synchronimpulse getrennt sind. Die ersten drei Zahlen sind symbolisch dargestellt. Die Binärzahl darunter symbolisiert die Zeilen- bzw. Spaltendauer. Und die beträgt 8,34 Millisekunden. Das entspricht 120 Hertz. So, jetzt muss ich mich entschuldigen, ich muss mal dringend auf Toilette. Können wir eine Minute Pause machen? Habt ihr noch Geduld?
Ja.
Das funktioniert übrigens nicht so ums Gut. Ohne ganze Stimmung Das Schöne ist, dass ich halt also auch bei multiplen Bitfehlern noch kommuniziere.
also kann bis zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent fehlen an den Daten, kann immer noch reinstruieren. Das ist ziemlich geiler Scheiß. Mhm. Aber nur so funktioniert das, weil du kannst also prinzipiell noch in der CD woanders abspielen. Weil der Player gut ist, sonst gibt es ja auch nicht. Ja, das Problem ist, dass du das damit tötest. Aber diese Katze wurde ja da ist.
So, danke für eure Geduld. Also, die nächste Merkwürdigkeit. Eine Zeile dauert 8,34 Millisekunden. Kehrwert davon ist 120 Hertz. Erstmal, was soll diese Information? Es sind doch Standbilder. Das ist doch völlig egal, wie lange die Zeile dauert. Es sind ja keine Bewegtbilder. Da muss ich gar nicht wissen, wie schnell sich ein fiktiver Elektronenstrahl bewegt oder wie lange es dauert, bis sich ein Bild wiederholt. Das ist ja nur für Bewegtbildwiedergabe wichtig. Aber dass diese Information drauf ist, ist schon das erste Zeichen dafür, ich sag mal, da ist was nicht ganz optimal abgelaufen. Auch da wieder die linke Hand wusste nicht, was die rechte tut. Aber diese 120 Hertz sind verräterisch, das ist ja die doppelte Netzfrequenz in Amerika. Und natürlich geht es hier um alle Normen und so weiter, sind amerikanische Normen, ist klar. Und das ist auch 60 Hertz wäre die Bildwiederholrate des amerikanischen NTSC-Fernsehens. Wieso 120 Hertz? Das ist ja merkwürdig. Denn abgetastet und wiedergegeben werden in Amerika die Bilder eben mit 60 Hertz, also nur mit der halben Frequenz. Das wird uns gleich noch beschäftigen, warum das da um Faktor 2 abweicht. Das nächste Rätsel, zu diesem merkwürdigen Ding findet man nur zwei Aussagen, nämlich sie soll die Triggerung oder Zeilensynchronisation wiedergeben und irgendwas mit dem sogenannten Interlace-Verfahren, auf Deutsch Zeilensprungverfahren, zu tun haben. Da habe ich fast ein Jahr dran gerätselt, was das soll. Okay, das erste, warum das so eine Sägezahl, also die, und zwar die beiden Punkte, die hier draußen, warum das so eine Sägezahnlinie ist, das kann man sich nochmal erklären. Wenn so eine so eine Zeile von links nach rechts läuft, dann muss man sich das bei einer Monitorröhre so vorstellen, der Elektronenstrahl wird ja entweder durch ein elektrisches Feld oder durch ein magnetisches Feld abgelenkt. Und wenn der gleichmäßig von links nach rechts laufen soll, muss die Steuerspannung für die entweder elektrostatischen oder magnetischen Felder muss linear ansteigen. Okay. Und wenn der Strahl dann zurückläuft, das geht ja viel schneller, weil es ist unnötige Zeit, wo kein Bild wiedergegeben wird, der Strahl muss so schnell wie möglich zurücklaufen, geht das etwas schneller. Also das passt schon dazu, dass hier komischerweise die Spannung vom höchsten Wert linear nach unten geht und dann ganz schnell wieder hier im Synchronimpuls zurückspringt. Okay, also das hat was mit der sogenannten Ablenkspannung zu tun, symbolisiert also, dass die Zeile linear wiedergegeben wird, von hier nach hier, und hier läuft einfach der Strahl zurück. Also die Techniker, die diesen Teil der Anleitung gemacht haben, konnten sich wohl nicht ganz in so ein Außerirdisches ver- oder sie waren gefangen in der analogen TV-Bildwiedergabe. Weil was anderes gab es damals nicht. Und die Art, wie ein Fernsehsignal aufgebaut wird, ist an sich genial. Und die dachten sich, was noch genialeres wie Digitalisierung, wird man sich nie ausdenken können. Also, wir nehmen doch die genialste Idee der Technikgeschichte, was eben Bildwiedergabe angeht, nämlich eben, dass der Elektronenstrahl eben abgelenkt wird mit elektrischen oder magnetischen Feldern und eben über so eine Steuerspannung und geben das mal symbolisch wieder. Okay, soweit noch okay, aber was ist das hier? Hier sind also, sagen wir mal, eine Struktur. Ja, im einfachsten, also die einfachst denkbare Struktur, zwei Punkte. Die sind hier ein Stück nach unten versetzt, und zwar genau so, wenn man es ausmisst, dass der obere Punkt plötzlich genau in der Mitte zwischen den beiden ist. Und im nächsten Bild springt es wieder zurück und er ist wieder auf dem alten Wert.
Was soll
das denn?
Zeitsprung?
Ja, genau. Erinnern wir uns also nochmal, das Prinzip der zeilenweisen Abtastung oder Wiedergabe hat nämlich, seit es Fernsehen gibt, eine Erweiterung erfahren. Na, jetzt kommt erst noch was anderes. Es bleibt noch, darunter gibt es noch eine Information. Und zwar soll hier dargestellt werden, hier geht eine Linie nach unten, wieder nach oben. Das heißt, entgegen dem, was wir kennen, dass das Bild von links nach rechts, also in Zeilen aufgebaut wird, ist offensichtlich auf der Voyager-Schallplatte das Bild in senkrechten Zeilen, also wenn man so will, Spalten aufgebaut. Was soll denn das? Wieso haben die nicht das Bild genauso, wenn schon das analoge TV-Signal genommen wird, warum nimmt man dann nicht horizontale Zeilen? Und auch das ist ein Teil der Lösung am Ende gewesen, wo ich rausbekommen habe, wie diese Bilder dort überhaupt digitalisiert worden sind, beziehungsweise aus einem Fernsehsignal umgewandelt worden in ein Schallplattensignal. Und dann sind da noch wieder zwei Binärzahlen, eine horizontal geschrieben und eine vertikal geschrieben. So, die waagrechte Binärzahl, also diese hier, ist binär 16, 1, 0, 0, 0, 0. Und das soll die 16 Grauwerte angeben, mit denen die Bilder nur kodiert sind. Auch da die Frage, sind die bekloppt? Es ist doch eine analoge, das Ausgangssignal ist ein analoges Bildsignal und es wird nur umgewandelt in ein analoges Tonsignal. Aber beides analog. Wieso nur 16 Grauwerte? Warum kann ich das nicht mit dem kompletten Grauwertbereich? Das macht ja gar keinen Sinn. Verräterisch war allerdings ist schon die nächste, in der Zeit mit diese hier, die senkrecht geschrieben ist, die gibt 1 und dann 8 Nullen, also dezimal 509 Nullen, ne? Dezimal 512. Das ist die Anzahl der vertikalen Zahlen. Das können die Außerirdischen ja auch ablesen, indem sie einfach zählen von diesem Eingangssinus, der anzeigt, jetzt beginnt das Bild, brauchen wir nur zählen, wie viele Zeilen kommen denn jetzt, bis wieder so ein Startsignal kommt für das nächste Bild. Da werden es A512.
Ich glaube nicht, dass damit 16 gemeint ist.
Sondern?
1, 2 und 3. Die ist gedreht.
Nee. Es ist tatsächlich 16 damit gemeint.
Wirklich?
Ja. Okay. Steht in der offiziellen Erklärung vom JPL und ich habe auch dafür hinterher die Lösung gefunden. Kommt gleich. So, die werden also sehen, okay, es sind 512 Zeilen, das steht hier. Dann sehen die, da können sie zumindest ablesen, aha, Zeilen sind senkrecht geschrieben. Auch das macht wenig Sinn, weil wir werden gleich bei der realen Dekodierung der Bilder sehen, je nachdem, ob das Bild hoch oder quer war, haben die das auch mal gedreht und mal nicht gedreht. Also das hätte man sich auch sparen können. Aber auch hier wieder, die linke Hand weiß nicht, was die redundante Information, komplett überflüssig. war mir aber eine Hilfe, um das Rätsel zu lösen, wie die das gemacht haben. Und zwar, die haben wir damals gesucht, die haben gesagt, wir wollen da Bilder draufpacken auf die Schallplatte. Ja, wer macht sowas? Digitalisierung, wie wir es heute kennen, gab es noch nicht. Aber es gab eine Firma, die heute noch existiert, namens Colorado Video Systems, CVS. Die hatte damals einen Apparat entwickelt, nennen wir es mal so, der Videobilder über die Telefonleitung übertragen konnte. Und Telefon hat ja nur ungefähr, geht nur bis 5 kHz. Die mussten also einen Trick finden, wie man diese etwa 5 bis 10 MHz Bandbreite, die ein Videosignal hat, verlangsamt, um sie, fast um den Faktor 1000, um sie über die schmalbandige Telefonleitung wiederheben zu können. Es gibt nur Bruchstücke an Informationen, die man dazu findet, aber man findet zum Beispiel so Aussagen wie, die haben dieses Gerät konstruiert, in der Hoffnung, dafür wird es vielleicht mal eine Anwendung geben. Das heißt nämlich im Rückschluss, wir haben das nie ausprobiert, ob das System wirklich funktioniert. Offensichtlich gab es also keine kommerzielle Anwendung. Das hat also irgendein Ingenieur, der eine tolle Idee hatte, der hat das gebaut und die vom Voyager-Team haben halt diese Firma gefunden, die genau diese Aufgabe erfüllen können, wie können wir ein Bild umwandeln in niederfrequente Analogsignale, die auf die Schallplatte passen. Bevor wir aber dieses Rätsel lösen, nochmal so eine kleine Auswahl. Es sind also sowohl Schwarz-Weiß wie auch Farbbilder. Dieses wird gleich noch eine bestimmte Bedeutung haben. Das erste, dieser Kreis, hat auch eine bestimmte Bedeutung. So, jetzt kommt erstmal die Erklärung, was hat es mit diesem Zeilensprungverfahren, was im Englischen Interlay, was es heute noch gibt, wenn ihr eine HDTV-Sendung seht. Es gibt ja Sender, die in 1080i senden, es gibt andere, die in 780p senden. Das heißt, die einen senden tatsächlich nach dem uralten Zeilensprungverfahren, andere Sender senden Vollbilder. Und dieses Zeilensprungverfahren sieht so aus. Man hatte zu Beginn des Fernsehens in den 20er, 30er Jahren, also vor 100 Jahren, hatte man folgendes Problem. Bildsignale erfordern sehr hohe Frequenzen. Und damals war die Elektronik so gerade an der Grenze, dass so Frequenzen im Megahertz-Bereich überhaupt verarbeitet werden können. Also hat man gesagt, okay, Faktor 2 würde uns schon helfen. Wir teilen jedes Bild auf. Wir senden erstmal nur ein Bild mit den geraden, mit den ungeraden Zahlen, so 1, 3, 5, 7 und so weiter, schematisch hier. Und erst im nächsten Bild senden wir die fehlenden 2, 4, 6, 8, die geraden Zahlen. Das heißt, dadurch halbieren wir natürlich die notwendige Übertragungsbandbreite. Und naja, solange sich nicht schnell was bewegt und durch die Trägheit des Auges, merkt das Auge das gar nicht.
Die Trägheit des Phosphors.
Die kommt noch dazu, genau. Die Phosphore wurden so ausgelegt, dass quasi, wenn das Bild geschrieben war, leuchtete das noch ein bisschen nach, wo hier das begann, sodass halt da keine Lücken entstehen. Gute Anmerkung. Und so sieht es also aus, das Originalbild. Dann kommt das erste Halbbild, eine 60. Sekunde, im Amerikanischen, im Deutschen halt eine 50. Sekunde. Dann kommt das nächste Halbbild. Zusammengesetzt ergibt das wieder das Ursprungsbild, solange sich nichts bewegt. Wenn sich hier zwischen was bewegt hat, ist das natürlich hier so kammartig versetzt. Aber wir haben hier Standbilder. Auf der Video Voyager Schallplatte sind ja nur Standbilder. Und hier nochmal, sowohl wieder beim Abtasten wie bei der Wiedergabe läuft der Elektronenstrahl also so. Und erst nach zwei Bildern, zwei Halbbildern, hat man die komplette Information zurück. Jetzt fragt man sich ja, was soll das? Auf der Voyager-Schallplatte sind nur Standbilder. Wieso Interlays? Was hat das damit zu tun? Braucht man noch gar nicht. Ja, dazu muss man sich vorstellen, wie haben die das gemacht? Und auch da findet man wieder ein Bruchstück der Information. Die haben also eine ganz normale Videokamera genommen, auf ein Stativ gestellt, und dann die Bilder davor gehalten. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ja, ohne Witz, genauso haben wir es gemacht. Jetzt, wir gucken uns jetzt an, die Zeilensignale, wie sie von der Aufnahmeröhre kommen. Es kommen im Amerikanischen erstmal, ganz links, das sieht man gar nicht, ne? Also nämlich noch die Nummern eingeblendet. Es kommen erstmal, was hier grau hinterlegt ist, so ein paar unsichtbare Zahlen. Das ist im PAL-System genauso, da ist zum Beispiel der Videotext drin versteckt. Und jetzt die grüne, das ist jetzt aber wirklich, doch den grünen Punkt sieht man, ne? Die grüne ist die erste ungerade Zeile, die tatsächlich jetzt Bildinformationen erhält. Und das ist jetzt das erste Pixel. So, und das muss jetzt irgendwie festgehalten werden, denn es dauert ja eine Zeit bis zur nächsten Zeile, bis das zweite Pixel kommt. Weil in der Zwischenzeit muss dieser Wert ja festgehalten werden. Und das haben die halt gemacht, indem sie hier einen selbstgebauten Analog-Digital-Wandler genommen haben, sehr schnell, weil das sind nur etwa 100 Nanosekunden. Der muss also in 100 Nanosekunden den Wert digitalisieren und dann festhalten. Und das ging in den Mitte der 70er Jahre, ein AD-Wandler mit 100 Nanosekunden Abtastzeit gab es nicht. Aber die einfachste Form eines AD-Wandlers ist, ich nehme in dem Fall 16 Komparatoren, das heißt 16 Bauelemente, die haben zwei Eingänge, Plus und Minus, und am Ausgang ist eine 1, wenn der Pluseingang, die Spannung am Pluseingang höher ist als die am Minuseingang, und eine 0, wenn sie kleiner ist. So, und so ein Komparator, der konnte auch damals schon, war im hohen Megahertz-Bereich. Und jetzt lege ich einfach, ich baue mir 16 Stück von denen, lege meine Abtastspannung auf alle Pluseingänge und auf die Minuseingänge lege ich meine Referenzspannung. 100 mV, 200 mV, 400, 800 oder beliebig. Und jetzt springen alle Komparatoren an, wo der Wert größer ist als meine Referenz und die höheren bleiben auf 0. Und ich muss dann nur noch ausfiltern, Komparator Nummer 13 von den 16, und das konnte man eben von Hand bauen, deswegen auch nur 16. Man hätte auch 256 bauen können und hätte dann eine 8-Bit-Digitalisierung gehabt. Aber es ist alles Handarbeit und die haben sich einfach gesagt, ist ja eh nur ein Testgerät, mal gucken, ob das je jemals baut. 16, das kriege ich noch an einem Tag zusammengedengelt auf der Lochrasterplatine. Das ist die einfachste und auch für einen Hobby-Elektroniker schnell zu realisierende Möglichkeit einer rudimentären Analog-Digital-Wandlung. Und sie hat den Fall, sie ist sehr schnell und sehr einfach zu implementieren. Und deswegen nur 16 Abtastwerte, also nur 16 Grauwerte oder 4 Bit, weil die einfach nur Lust hatten, sich 16 Komparatoren zusammenzubauen für dieses Experimental-Ding, wo niemand wusste, ob das jemals in Gebrauch sein wird. Und es musste drin sein, weil dieser Wert, der erste Abtastwert, musste so lange festgehalten werden, nämlich den ganzen Rest dieser hellgrünen Teils der Zeile, bis die nächste Zeile beginnt und dann eben der zweite Abtastwert kommt. Und daher diese geringe Auflösung, die man im Signal hinterher nicht mehr sieht, weil das verschmiert natürlich alles. So, und wenn das erste Halbbild komplett abgeht, und jetzt sieht man auch, warum die Zahlen senkrecht laufen, weil nach diesem Schema, erster Abtastwert, zweiter, dritter und so weiter, ja, da läuft es halt senkrecht. Die ursprünglichen Zahlen laufen zwar waagrecht, aber durch diese Verlangsamungsverfahren laufen die abgetasteten Werte senkrecht. Das Rätsel ist schon mal gelöst, warum die senkrecht gespeichert sind. So, das ist das. Jetzt hat also unsere Videokamera genau eine 60. Sekunde gebraucht, nämlich ein komplettes Halbbild, bis unsere erste Zeile voll war. Und wie lange dauert das? 16,7 Millisekunden, also genau das Doppelte von der Zeit, die angegeben ist auf der Anleitung, das sollten ja nur 8,3 Millisekunden sein. Ja, auch hier wieder das Gleiche. Die haben sich gesagt, naja, die Platte läuft eh nur mit der und der Geschwindigkeit. Colorado Videosystems wollte ja Videobilder auf Telefonleitung mit 5 kHz übertragen. Also können wir nochmal die Geschwindigkeit halbieren, damit wir einfach mehr drauf kriegen. Die haben also letztendlich den Informationsgrad um Faktor 4 gesenkt, weil die sich gesagt haben, reicht für die Rekonstruktion der Bilder. Daher diese Abweichung, und wir sehen das, auf dem realen Masterband sind die Zahlen mit 16,7 Millisekunden Dauer drauf. Jetzt kommt die zweite Zeile. Und jetzt sieht man auch schon den Gedankenfehler in diesem System. Durch dieses Interlace-Verfahren ist das nächste Halbbild, was unsere Videokamera liefert, sind jetzt die geraden Zahlen, also genau eine Zeile versetzt. Wieder das erste Pixel der zweiten Zeile, das zweite und irgendwann ist ja die ganze Zeile voll. Und für die dritte sieht es dann genauso aus. Ups, zu schnell. So, das sind die ersten drei Zeilen. Zeile Nummer 1, dann nach unten versetzt um eine Zeile, Zeile Nummer 2 und wieder nach oben versetzt, Zeile Nummer 3. Und schon hat sich das Rätsel gelöst, was mich am längsten beschäftigt hat, nämlich, was das hier, dieses zwei Punkte, nächste Zeile, genau um ein halb Dingen nach unten versetzt und dann wieder zurück. Denn das ist exakt zurück. Das ist exakt dieses Muster. Erste Zeile Nummer, die ersten beiden Bildpunkte genommen, zweite Zeile genau um einen halben nach unten versetzt und dritte Zeile. So haben die das also gemacht. Also man konnte sich aus diesen Bruchstücken an Informationen, wenn man so will, reverse engineering, wie das Digitalisierungsverfahren zur Herstellung der Bilddaten funktioniert hat. Die Sache hat aber einen riesigen Haken. Wir haben ja gesehen, beim Fernsehverfahren ist, solange das Bild ein Standbild ist, habe ich nach zwei Halbbildern die vollständige Information. Weil jede Zeile wird vollständig abgetastet. Erst die ungeraden, dann die geraden. In Summe ergibt das ohne Verlust bei einem Standbild das Original. Hier aber nicht. Es fehlt nämlich die Hälfte der gesamten Information. Was ist denn hier zwischen? Hier wird eben nicht kontinuierlich eine vertikale Zeile abgetastet, sondern nur jeder zweite Wert. Der Rest fehlt. Und das Gleiche bei den Zwischenwerten. Und da werden die Außerirdischen Spaß dran haben, daraus das Bild sauber zu rekonstruieren. Das ist der Denkfehler überhaupt in diesem ganzen System von Colorado Video Systems. Dieses System hätte in der Realität überhaupt nie funktioniert. Ich bezweifle auch, dass die jemals quasi ihren eigenen Empfänger, mal der aus der Telefonleitung, der die Bilder rückwandelt, mal überprüft hätten, ob dann nicht die halbe Auflösung flöten geht. Und bei der Wiedergabe müssen ja auch hier die Zeilen versetzt werden und die Zwischenräume mit irgendwas gefüllt werden. Also, ich glaube, da hatte mal ein Ingenieur eine tolle Idee, die er aber nicht zu Ende gedacht hat. Und alle seine Kollegen haben nicht genau hingeschaut, haben nur gesagt, ja, bau mal, könnten wir vielleicht mal gebrauchen. Aber es hat wohl seinen Grund, warum das nie zur Anwendung kam. Außer für die Dekodierung der Voyager-Bilddaten. Dann gibt es noch ein letztes Bild der Anleitung, nämlich das erste Bild ist ein Kreis. Und das ist wieder eine notwendige Information, um das Seitenverhältnis richtig hinzukriegen. Wenn ich eine DVD abspiele, dann könnte ja das Bild auf der DVD, es könnte in 4:3, also Fernsehformat sein, es könnte in 16:9, also Kinoformat, oder sogar 21:9 sein. Die elektrischen und digitalen Signale auf der DVD, die können das nicht wissen, die sind identisch. Auch bei der Aufnahme eines Films, zum Beispiel im Breitbandverfahren, wird ja einfach so eine Zylinderlinse vorgesetzt, um das breite Bild auf den Kinofilm zu komprimieren. Ich brauche also eine Zusatzinformation, wie das Verhältnis zwischen vertikal und senkrecht ist. Und das ist eben durch diesen Kreis, der das erste kodierte Bild darstellt. Das ist also nicht redundant, das brauche ich wirklich, weil müsste ich raten, würde ich es quadratisch machen. Aber die Bilder sind in Wirklichkeit ja gar nicht quadratisch, sie sind halt im 4:3 Seitenverhältnis. So, und dann noch die letzte Information, wie sind Farbbilder kodiert? Dazu wurde ein extrem unscharfes, das ist mir auch ein Rätsel. Das ist das Spektrum der Sonne. Und da sind so ein paar Linien sind sichtbar. Hier ist eine Wasserstofflinie, hier sind zwei so Linien. Aber das ist das schlechteste Spektrum, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dieses Kreuz in der Mitte von dem Grün, weiß ich nicht, was das soll. Das dient nur der Verwirrung. Es hat keinen Sinn und ist mir ein Rätsel, was das soll. So, das ist das Bild Nummer 8. So, jetzt haben die sich Folgendes überlegt. Die Außerirdischen werden sehen, dass dieses Bild ein Spektrum ist, weil diese Linien und die Abstände der Linien sind charakteristisch für alle Sterne des Sonnentyps und auch für Sterne anderen Spektraltyps. Diese Linien sind extrem charakteristisch. Die werden also sagen, okay, diese Linie liegt bei so und so viel Nanometer oder in deren Maßeinheit. Demnächst ist das, aha, das ist also das Spektrum eines durchschnittlichen Sterns. Und jetzt ist dieses Bild dreimal gespeichert. Einmal der blaue Anteil, der grüne Anteil und der rote Anteil. Und damit sollen die Außerirdischen dann sehen, aha, diese drei Einzelbilder überlagert ergeben ein Farbbild. Auch das kann man nicht erraten, sondern das kann man wirklich, das können die Außerirdischen tatsächlich ermitteln, was da drauf ist. Die Farbauflösung ist natürlich nicht besonders hoch, reicht aber. Und wir werden ja gleich im Original sehen, dass die Farbbilder sogar besser sind als die Schwarz-Weiß-Bilder. Was ist jetzt an Bildern drauf? Nicht alle Bilder, die ich zeige Ihnen nur einen Ausschnitt, weil auf den meisten der 115 Bilder sind noch Copyrights drauf. Und weder die NASA noch sonst jemand darf die Originale veröffentlichen nach 50 Jahren. Also die haben echt ein Rad ab. Die Halter der Copyrights. Nicht alles, was hier in Farbe ist, ist auch automatisch auf den Bilddaten in Farbe, sondern nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also zum Beispiel von diesem sind nur ganz wenige tatsächlich in Farbe dann auf der Platte drauf. Und eins der letzten, es gibt nur ein Bild mit dem Ausschnitt eines Buches, und das ist eins der wichtigsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte, nämlich ein Ausschnitt aus Newtons Principia, wo er herleitet, wie sich Orbits ergeben. Und das ist natürlich für die Raumfahrt, ich sag mal, die Grundlage gewesen. Jetzt hat sich 2017 das 40. Jubiläum des Starts der Voyager-Sonden, gab es eine Veranstaltung im Exploratorium in San Francisco und ein sehr cleverer Mensch namens Ron Barry hat dort einen Vortrag gehört, wo unter anderem Frank Drake, Carl Sagan ist ja schon länger tot, und die beiden Inhaber der Musikfirma Osma Records haben dort Vorträge gehalten, die Voyager Golden Record als reguläre LP-CD in einem exklusiven Boxset als Kickstarter-Projekt nachpressen wollen. Ron Barry beschließt, die Originaldaten vom Masterband zu dekodieren. Das heißt, er hat bei Osma Records angefragt, könnt ihr mir einen MP3-File von dem Original-Tonband schicken? Ich habe gesagt, gerne. Das ist die Hülle des Masterbandes. Interessant auch hier. 15 Zoll pro Sekunde, das sind 38 cm pro Sekunde, das ist die höchste Tonbandqualität, die es gibt. Man hat also da schon damals mit höchster Qualität auf den besten Tonbändern quasi dieses Dekodiergemisch von Colorado Video System aufgenommen. Was er macht ist, er lädt das Audiofile des Masterbandes in das Audiobearbeitungsprogramm Audacity und beginnt mit der Untersuchung einer einzelnen Zeile der Mitte des ersten Bildes. Das heißt, er hat sich vom ersten Bild eine Zeile genommen, die wir wissen ja schon, die Zeilen sind senkrecht und wenn die durch den Kreis durchgehen, dann muss es ja, hier ist schwarz, dann kommt hier mein weißer Peak und beim zweiten Schneiden des Kreises, also es muss eine lange gerade Linie sein in der Zeile und zwei Bubble. Dann weiß er, okay, wenn ich die sehe, habe ich offensichtlich eine Zeile des ersten Bildes erwischt. Und jetzt kommt die Katastrophe. Das ist das Digitalisat des Masterbandes. Der graue Bereich ist eine Zeile. Und da fallen einem jetzt eine ganze Menge Merkwürdigkeiten auf. Fangen wir mit was ganz Einfachem an, nämlich der Zeitdauer 17 Millisekunden. Also genau das, was wir berechnet haben, wie lange es eigentlich dauern müsste. Auf der Schallplatte steht aber in der Anleitung nur die Hälfte drauf, weil eben mit insgesamt sogar vierfacher Geschwindigkeit es überspielt wurde. Das ist aber nicht schlimm, weil wir wissen ja, die Dauer spielt gar keine Rolle, es sind der Standbilder. Aber ich habe jetzt mal hier überlagert und ein bisschen gestreckt, dass es passt. So soll es aussehen, insbesondere der Synchronimpuls. Und so sieht es in der Realität aus. Erste Abweichung, es ist von unten nach oben geklappt. Nicht schlimm, das kann man mathematisch wieder zurückklappen, da brauche ich nur das Vorzeichen zu ändern. Aber hier die senkrechten Abfälle und Anstiege, die sind noch ganz gut, aber wo es hier horizontal laufen soll, da sieht man hier schräge Linien. Hier ist der erste Schnitt mit dem Kreis, hier ist der zweite Schnittpunkt. Aber dazwischen, das ist hier der Sprung nach oben, der Sprung ist drin. Und dann läuft das hier, es müsste jetzt hier horizontal bleiben, bis hierhin, dann weiter horizontal. Aber hier gibt es immer so Zerfälle. Ja? Und jeder, der ein bisschen mal mit Elektronik experimentiert hat, der sagt so, das sieht ja aus wie die Entladekurve von dem Kondensator.
Da ist ein Hochpassfilter drin.
Und genau das ist es auch. Nur Ron Barry, der hat... Sein Ziel war, mit möglichst wenig Hintergrundinformation, der ist kein Elektroniker, der hat die Binärdaten, der hat die einzelnen Digitalwerte von jedem einzelnen Schritt erstmal in Excel geladen, von einer ganzen Zeile, und dann geguckt, ob man wenigstens eben diesen Schnitt des Kreises daraus sehen kann. Das zweite ist, der erste Synchronimpuls und der zweite sehen völlig unterschiedlich aus. Die Grundstruktur stimmt und wenn man der nächste würde wieder aussehen wie der. Und auch das ist ein Artefakt aus diesem komischen Verfahren von Colorado Video System, denn hier beginnt zum Beispiel die geraden Zeilen, hier kommt eine ungerade, dann kommen wir eine gerade und da gibt es immer diese Zeitverzögerung dazwischen, so auch durch die Art, wie wir digitalisiert haben. Das stellte ihn aber vor das Problem, welche Flanke nehme ich denn als Start und Ende der Zeile? Und er hat dann experimentell gemerkt, man muss halt genau diesen Teil nehmen, weil bei den anderen, die variieren ja von Zeile zu Zeile. Also, das ist eine Katastrophe. Und das ist nur das Masterband. Auf der Schallplatte selbst sieht es noch viel schlimmer aus, weil da, ich sag mal... Die kann es ja nicht so gut. Es gibt ja immer Überspielverluste. Mit jeder Stufe wird es ja schlimmer. Also hier raus aus dieser Katastrophe sollen die außerirdischen Bilder rekonstruieren. Na, viel Spaß. So, da ich so eher aus der Hardware-Elektronik-Welt komme, habe ich mir mal gedacht, achso, man kann doch was sehen. Wenn das wirklich eine Kondensatorentladung ist, dann kann man hier abschätzen, wenn das von hier bis auf 40% des Maximalwert ist absinkt. Das ist die sogenannte Zeitkonstante. Das kann man hier abzählen. Die Ticks sind eine Millisekunde. Das sind ungefähr 3 Millisekunden, bis das vom Maximalwert auf 40% zerfallen ist. Das wird uns gleich noch einen weiteren Hinweis geben. Aber ich habe erstmal geguckt, würde man so ein Rechtecksignal durch so ein einfaches Hochpassfilter geben, dann kriegen wir genau diese Effekte. Das sieht identisch aus, diese Zerfallskurven, sowohl in die eine wie in die andere Richtung, wie das, was wir hier haben. Aha, also aus irgendeinem Grunde ist das Signal durch einen Hochpassfilter gegangen. Jetzt ist die Frage, warum? Das ist doch das Masterband. Ich hatte nur 3 Erklärungen. Die erste ist, könnte es sein, er hat ja wahrscheinlich ein MP3 nur bekommen, dass bei der Kodierung, also bei der Analog-Digital-Wandlung, bei der Umwandlung des vollaufgelösten oder des verlustfreien Digitalisats des Masterbandes auf MP3, dass da so das Artefakt mit zustande kommt, möglich, aber unwahrscheinlich. Dann war die nächste Idee, Moment mal, es muss ja noch diese RIA-Entzerrung rein. Und die hat tatsächlich, die hat 3 verschiedene Zeitkonstanten, da sind also 3 Filter drin, bestehend aus Widerstand und Kondensator. Und der eine Filter hat genau 3180 Mikrosekunden Zeitkonstante, also 3 Millisekunden ein paar zerquetschte. Das passt ja genau zu dem, was ich hier abgeschätzt hatte, dass hier ein Filter mit einer Zeitkonstante von 3 Millisekunden drin ist. Da habe ich Freitag noch Folgendes gemacht. Ich habe das Audio-File von dem Masterband an einen Schallplattenverstärker gegeben zu Hause, der ja die inverse RIA-Kurve macht. Und wenn es das gewesen wäre, hätte das Ausgangssignal des Entzerrer-Verstärkers wieder ein schönes, rechteckiges Originalsignal hätte geben müssen. Tatsächlich auf dem Oszilloskop war nur Katastrophe. Also das war es nicht. Zweite Idee. Auch bei Tonbändern gibt es sowas Ähnliches wie die RIA-Kurve. Auch da gibt es Entzerrungen, und zwar nach verschiedenen Normen. Da oben 38 cm, 15 Inch pro Sekunde. Und je nach Norm, CCIR, IC oder DIN, 0 oder NAB und EIA, 3.880 Mikrosekunden. Mein Verdacht ist, dass beim Abspielen des Masterbandes auf einer Profitonbandmaschine, da hat man nämlich solche Schalter, wo man das einstellt, welche Entzerrungsnorm, NAB oder CCIR, dass die falsche Entzerrung gewählt wurde. Einfacher menschlicher Fehler. Das heißt aber nicht, dass es auf den Voyager-Platten so drauf ist, denn dieses Audio-File ist ja nachträglich von dem Masterband erstellt worden. Also das, was der Ron Barry bekommen hat, das muss nicht so drauf sein. Aber meine Idee war jetzt folgende. Diese Frequenzgangverzerrung, die kann man auch rückgängig machen. Denn das sind ja sogenannte lineare Verzerrungen. Und lineare kann ich verlustfrei wieder exakt rückgängig machen. Das ist ja genauso hier, die Entzerrungskurve kann ich spiegelbildlich und dann habe ich als Ergebnis wieder das lineare Originalsymbol. Ich habe es erstmal simuliert, jetzt mit 3 Millisekunden Zeitkonstant. Das ist, wenn man so will, diese beiden Bauelemente erzeugen das verzerrte Signal, das ist das blaue. Da kommt hier nur ein Pufferverstärker, der ist egal. Und das ist die spiegelbildliche Entzerrungsschaltung. Und die ergibt das rote Signal. Dann würde man diesen wieder schon unendlich machen, wäre sogar die letzte Dachschräge weg, dann wäre es perfekt. Super. Und dann fehlte mir die Zeit. Ich habe mich Freitagnachmittag zu Hause noch hingesetzt, da schnell auf Lochrasterblätter nachgebaut, das Pfeil da durchgeschickt auf ein Oszilloskop. Aber ich hatte so viele Störungen. Ist die vorletzte Folie. Ich hatte so viele Störungen, weil das hier ist noch ein Spannungsteiler da 1 zu 100. Das Signal war so klein, dass bei mir einfach zu viele Störungen im Labor waren. Ich hatte einfach nicht mehr die Zeit, um es zu verifizieren, dass ich das mit dem MP3-File auch wieder gerade biegen kann. Ich bin mir aber zu 99,9% sicher, dass man das wieder hinkriegt. So. Und jetzt kommt das, was der Anlass, das letzte kleine Video, der Anlass für diesen ganzen Vortrag war, als ich nämlich vor über einem Jahr, als ich mich aus ganz anderen Gründen damit beschäftigt hatte, diesen Blog-Eintrag von Ron Berry gefunden habe und der dann auch auf YouTube folgendes Video ich sehe es hier bei mir auf dem Bildschirm, aber wieso nicht dort? Das wäre jetzt aber ganz blöd. Noch was anderes. Auch hier hat man Stereo genutzt, das heißt, in den Bildern, die ihr gleich seht, im linken Kanal wird ein Bild rekonstruiert und im rechten, also man sieht gleich zwei Bilder, wie sie sich aufbauen, die Farbbilder dann nacheinander in den drei Farben. Und ich werde nicht viel dazu sagen, weil für mich ist das so faszinierend, so schlecht die Qualität auch ist, aber das erste Vorsignal, es sind nämlich in Wirklichkeit zwei Vorsignale. Zweites Vorsignal und danach geht's los. Man sieht, dass immer diese Fahnen hier drin sind. Das ist genau dieser Effekt von diesem Zerfall durch diesen Kondensator. Also durch diesen Hochpassfilter, würde man den beseitigen, wäre das Bild perfekt. Und auch diese scheinbare Umkehrung, dass manche Bilder aussehen wie negative, kommt auch dadurch zustande. Und das Audiosignal sieht bei mir auf dem Oszilloskop identisch aus wie hier.
Aber das sind die digitalen Filter, das ist mal richtig.
Ja, man kann es natürlich auch mit einem digitalen Filter wieder rekonstruieren, aber
aber ich vermute, dieses seltsame Spektrum da,
ja.
da ist ein Helligkeitsverlauf drin. Ob die damit die Farbfilter kalibrieren für die RGB-Rekonstruktion, dass er die mappt die Grauwerte auf RGB-Werte, dass sie mit dem Kreuz sagen, grün ist quasi in der Mitte.
Das könnte sein, ja.
So,
das könnte sein. Das ist
also das Bauch, sagt mir,
das ist mittlere, ja. Okay.
Das ist eine lineare Graustufe, die da drüber liegt.
Aber hätte man eigentlich clevererweise eine diagonale Linie genommen, weil die passt nur auf eine Art und Weise
zusammen. Bei Rot ist das ja schon fast so eine diagonale Linie. Aber hey, das waren 70er Jahre und da war Television noch verdammt neu. Und digitales Television war da fürchterlich neu. Im Sinne von, was, ihr wollt digitales Fernsehen machen? Mit dir?
Was man vielleicht so als Fazit nennen kann, sowohl von der Pioneer-Plakette wie auch von den Bild- und Tondaten der Voyager-Schallplatte, die sagt mehr darüber aus, wie wir uns gerne selbst sehen würden. Denn es fehlt natürlich Krieg und solche Geschichten.
Ja,
er ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist kein repräsentativ. Man sieht auch übrigens hier immer diese gezackten Kammlinien. Das ist, weil der Ron Berry das auch mit Sicherheit nicht rausbekommen hat, dass eben er müsste jede zweite Zeile halt versetzen. Mhm. Und mein Plan ist, ich wollte natürlich extra bis heute hier abwarten, dass ich ihn mal anmaile und ihm mal meine Ideen, was ich so rausbekommen habe, vorschlagen, weil er schreibt selber in seinem Blog, in seiner To-Do-Liste, ne, das noch irgendwie hinzukriegen. Vielleicht, ich hoffe, er hat nicht die Lust verloren, ansonsten wer im Softwarebereich aktiv ist, kann sich gerne bei mir melden und dass man das zusammen macht. Mir fehlen die Softwarekenntnisse, um, ich sag mal, das, was hier abläuft, ich kriege nur das hier wieder hin, wieder sauber zu kriegen.
Das ist trivial.
Ja, dann schließen wir uns mal kurz.
Wir sollten uns kurz schließen. Also so da Kaffee draus machen, das Kinderkram.
Was ich mich echt nur frage, warum hat man das denn nicht moduliert? Warum man das nicht moduliert? Also die Helligkeitsinformation in eine Tonhöheninformation umgeändert, wodurch dann solche Störungen gar nicht auftreten.
Naja, es gab nur diese eine einzige Firma, die überhaupt so ein Verfahren angeboten hat.
Damals gab es schon.
Damals gab es schon?
Fax. Das heißt, das Bild wurde auf eine Walze drauf aufgespannt. Die dreht sich dann, sagen wir mal, mit 120 Umdrehungen pro Minute.
Ah, sowas wie eine Helmhöhle. Ja.
Abgetastet und damit einen Tongenerator moduliert. Und das hat man dann über
die. Ja, du brauchst aber. Ja. Wär eine Alternative gewesen. Ist fertig. Also, es kommen noch ein paar Bilder, aber es
ist das. Mit der Methode haben die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes gemacht. Die haben das Bild geschossen, in der Kamera, auf der Sonde entwickelt,
genau,
und dann runtergefasst. Ja. Ohne Scheiß. Russische Technologie.
Hat funktioniert.
Qualität war dementsprechend.
Auch die Bilder sind natürlich alle sehr westzentriert. Ne? Also heute würde eine Riesendebatte ausbrechen. Das muss ja alles ausgewogen sein und das ist alles andere als ausgewogen. Nur das ist nun 40 Jahre her oder 50 Jahre mittlerweile fast. Und eher mache ich den Leuten den Vorwurf eben, dass so ein paar technische Sachen da an der Anleitung und in der Codierung suboptimal sind.
Die konnten nicht anders. Schwierig.
Es liegt, glaube ich, es gab keinen Mastermind, der den Überblick hatte und von allen Details so viel Ahnung gehabt hätte, dass er hätte noch eingreifen können.
Wie viele Bilder sind das
noch? Bitte? Wie viele Bilder? 115 insgesamt.
115?
15.
Achso.
Hast du haben die mal versucht, das Ganze zu dekodieren? Mit dem Wissen, wie es kodiert ist?
Mir fehlt dazu die Softwarekenntnis. Wie gesagt.
Nein, damals, als diese Platte hergestellt wurde,
da war jemand irgendwann fertig? Niemand hat jemals versucht, das ist der erste und einzige Versuch, die Daten zu dekodieren.
Oh. Das
ist ein absolutes Unikat. Niemand hat die, es gibt noch ein paar Kopien der Original Voyager Golden Record, die stehen dann so in Museen, 4 oder 5 Kopien. Niemand darf diese Schallplatten abspielen, weil die Gefahr hat, dass sie kaputt gehen. Das ist so ähnlich wie, was weiß ich, Mondstein, da darf auch niemand mit dem Hammer drauf machen.
Ja, aber scannen mit einem Laser wäre doch mal drin, oder?
Ja, abfotografieren sogar
mit es gibt tatsächlich einen japanischen.
Fotogrammetrie rekonstruieren.
Ja, es gibt einen japanischen Plattenspieler, der Schallplatten mit dem Laser abtastet, also berührungsfrei.
Ja, du kannst mit Stereo, mit Fotogrammetrie kann man das Ding sogar.
Ja, du brauchst ein Elektronenmikroskop, so wie gerade in der Aufnahme.
Schallplatten hat man schon abgescannt und auf den Fotos
da haben die
rekonstruiert, ja.
Cool!
Aber wir haben ja das Masterband, was ja noch viel besser ist als die abgetastete. Und zumindest aus dem Masterband sollte man die bestmögliche Rekonstruktion rauskriegen.
Ja, aber interessant wäre halt, ob man von der Scheibe tatsächlich das rekonstruieren kann. Das wäre eine interessante Frage. Ich meine, das muss ja so sehen, diese SETI-Typen da mit Sagan. Sagan war halt ein berühmter Typ, der war in Television in Amerika, das war ein
berühmter
Forscher. Und die bei NASA, die waren da irgendwie hart damit beschäftigt, ihre Sonde da fertig zu kriegen. Und Sagan kam an und die meinten nur so, what? Was hast du vor? Das willst du echt noch machen? So, so eine Priorität hat.
Vielen Dank erstmal, dass ihr durchgehalten habt. Ich habe hier zum Angucken noch drei Bücher von Sagan, Drake und eine, die sich ausschließlich der Schallplatte widmet.